Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Ist nicht irgendein Montag, sondern es ist der Montag nach dem letzten Spieltag der Handball-Bundesliga und deswegen gibt's extrem viel zu besprechen. Ich freue mich auf eine tolle Sendung mit vielen Themen und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt hier zur Kreisab Episode 418. Heute mit einem Gast, der zum ersten Mal mit dabei ist, einem Gast, der schon häufiger dabei war und einem Gast im Interview der Woche, der einiges zu erzählen hatte, wobei der nicht ganz richtig ist, sondern die Maike Schmelzer. Sie wechselt zurück in die Bundesliga zur HSG Bensheim-Auerbach und die ehemalige Nationalspielerin, sie war 4 Jahre in Rumänien unterwegs und das fand ich so interessant, dass ich gesagt habe, dass ich mit ihr nochmal sprechen möchte. Das letzte Interview der Woche, was ich mit ihr geführt habe, das stammte von Ende 2019. Es war also ein bisschen her, aber wir haben uns natürlich bei den Turnieren auch immer gesehen und ihr solltet euch das anhören, auch wenn ihr vielleicht sagt, ach, der Frauenhandball, der interessiert mich nicht so sehr. Alleine die Perspektive, die Maike mittlerweile hat, was sie mittlerweile über das Land Rumänien denkt und wie sie erzählt, wie sie dort Druck empfunden hat, weil sie mit ihrer Mannschaft teilweise die Spiele nicht gewonnen hat, das solltet ihr euch unbedingt anhören. Und dann begrüße ich im zweiten Teil der heutigen Sendung Vincent Schuster von Dein. Er hat gestern die Partie zwischen dem TVB Stuttgart und dem SC DHFK Leipzig kommentiert und das war natürlich dann hinten raus die Partie, wo sich entschieden hat, wer absteigt. Wir wissen mittlerweile, Bietigheim muss runter in die zweite Liga. Stuttgart und Erlangen bleiben drin. Und er erzählt, wie das so war, emotional, was er da erlebt hat. Und natürlich gehen wir dann auch nochmal ganz kurz darauf ein, was zum Beispiel vor einigen Wochen in Mannheim der Fall war. Denn dort hatten ja die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause gegen den TVB Stuttgart verloren. Aber dieses Thema bespreche ich ein bisschen intensiver mit einer Kollegin, die unter anderem für die dpa und Radio Essen unterwegs ist. Sie heißt Zoe Tasuvali und ich sage hallo und herzlich willkommen. Schöne Premiere wünsche ich dir heute. Hallo Zoe.
Hallo Sascha, danke schön für die Einladung.
Freue mich sehr, dass du mit dabei bist und du bist gestern in Mannheim in der Halle gewesen, in der SAP Arena und wir sprechen natürlich darüber, dass die Füchse Berlin zum ersten Mal deutscher Meister geworden sind. Herzlichen Glückwunsch natürlich an alle, die dort beteiligt sind, an Bob Hanning, an Stefan Kretschmer, an Jaron Siewert und natürlich an die ganzen Spieler und alle, die im Hintergrund zu diesem Erfolg beigetragen haben. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ich selbst saß ja in Lemgo, hatte aber nebenher das Tablet laufen und habe immer die Zwischenstände gesehen und habe irgendwann in der ersten Spielhälfte gedacht, boah, wenn jetzt David Späth weiter hält und die Füchse eventuell nervös werden und, dann verlieren die eventuell diesen Titel. Welche Gedanken hattest du vor Ort in der Halle?
Also mir ging es tatsächlich sehr ähnlich. Man hat gesehen, irgendwie die Löwen wollen nochmal zum Saisonabschluss ein Statement setzen und das haben sie auch in der ersten Halbzeit geschafft. Die Halle war ausverkauft, die Stimmung war natürlich elektrisierend und man hat richtig gespürt, da liegt was in der Luft. Und am Anfang war ich ein bisschen überrascht, weil die Füchse wirklich sehr nervös waren. Klar, für die ging es um etwas, um den ersten Meistertitel in ihrer Geschichte. Das hat man eben auch in ihrem Spiel gesehen in der ersten Halbzeit. Und die Löwen hingegen, die spielten, überraschenderweise muss ich sagen, für den letzten Spieltag, mutig, diszipliniert, mit Spielfreude. Und zur Pause war für mich zumindest klar, hier ist was drin. Ja, dann kam eben dann die zweite Hälfte und damit leider auch die Löwen, wie wir sie in den letzten 3 Jahren oft gesehen haben, unkonzentriert, ein bisschen fahrig, ineffizient im Angriff. Und ab der 35. Minute fehlte dann eben die Konstanz, die Struktur. Und Berlin steigerte sich. Die Füchse zeigten Biss, Wille, Klasse. Und am Ende war es meiner Meinung nach ein verdienter Sieg für Berlin. Das war wirklich ein krönender Abschluss für sie. Deswegen auch von mir nochmal Glückwunsch. Und für die Löwen, ja, war es so ein bisschen ein Spiegelbild der gesamten Saison. Da waren starke Momente dabei, aber eben nicht über 60 Minuten. Aber trotzdem, auch das will ich nochmal dazu sagen, für einen kurzen Moment hat man gesehen, was möglich gewesen wäre. Und ja, das bleibt dann am Ende so ein bittersüßer Beigeschmack oder Gedanke.
Wir sprechen gleich noch ausführlicher über die Situation der Rhein-Neckar-Löwen, das ist ja ganz klar. Du kommst ursprünglich aus Mannheim, das heißt, du kennst dich da auch sehr gut aus, hast gute Einblicke, aber unser Fokus gilt zunächst mal den Füchsen aus Berlin. Wenn man dann in so ein Spiel geht und man weiß, es geht um alles, es geht um diesen ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte, also ich kann sehr gut nachvollziehen, dass die in der Anfangsphase vielleicht ein bisschen nervös waren.
Total. Also ich glaube, jeder, der vielleicht mal in dieser Position steckt, wenn es um etwas geht, sei es um den ersten Meistertitel, sei es vielleicht der erste DHB-Pokalsieg, man ist einfach nervös und das ist auch total berechtigt. Aber die Füchse haben dann trotzdem gezeigt, warum sie da die ganze Saison relativ weit oben in der Tabelle standen und warum sie dann am Ende auch zu Recht deutscher Meister geworden sind. Dann kam eben in der zweiten Halbzeit diese individuelle Klasse, natürlich von dem Matthias Gitzel. Tim Freihöfer war gestern überragend mal wieder. Und man hat dann eben auch gesehen, dass dieses Team als Team einfach funktioniert. Und die haben dann wahrscheinlich in der Kabine sich dann nochmal gegenseitig angefeuert und dann eben in den entscheidenden zweiten 30 Minuten das Herz auf der Platte gelassen.
Normalerweise sagt man, ja, ich meine, der Spruch kommt aus den USA, Offense wins games, Defense wins championships, aber das kann man in dem Fall jetzt nicht bestätigen, weil die haben die Gegner ja vor allem auch in den letzten Wochen teilweise einfach überrollt. War das in dieser zweiten Hälfte in Mannheim dann auch so vom Gefühl her, dass selbst wenn die Löwen noch einen Tacken besser gespielt hätten, sie einfach keine Chance gehabt hätten gegen diese Mannschaft der Füchse Berlin mit diesem Tempo, mit dieser Qualität, mit diesem Selbstvertrauen auch?
Ja, also das ist ja leider erstmal aus Löwensicht tatsächlich einfach ein Trend, der sich ja die ganze Saison irgendwie gezeigt hat, im gesamten Saisonverlauf, dass dann irgendwann ab der 35., 40. Minute, da konntest du die Uhr danach stellen eigentlich, dass da die Konstanz irgendwie abnimmt und dass sich die Löwen da so ein bisschen verlieren. Und das kam den Füchsen gestern gelegen. Ich will denen gar nicht die Leistung absprechen, weil sie haben eben auch gezeigt, dass sie den Gegner überrennen können. Gestern hatten sie auch ein bisschen Schwierigkeiten, in ihr Tempo zu kommen. Da war der Löwenrückzug wirklich sehr, sehr gut, außergewöhnlich gut, würde ich sagen. Aber dann wurde einfach das Füchse-Spiel besser. Die Berliner haben Mihailo Mašenić immer besser in Szene setzen können. Sie sind super und deutlich besser ins 1-gegen-1 gekommen. Sie haben die Durchbrüche geschafft. Und dann haben sie die Löwen ja, überrannt, aber eben taktisch überrannt, würde ich sagen. Dann kam es gar nicht mehr so sehr aufs Tempo an.
Oh, das ist eine interessante Aussage. Inwiefern haben Sie sie taktisch überrannt?
Die haben dann eben auf ihre Stärken gesetzt, würde ich sagen. Ja, die Füchse sind wirklich als Team in dieser Saison, die haben einen großen Sprung gemacht. Sie sind eingespielt und deswegen durch den Löwenrückzug mussten sie natürlich irgendwie anders agieren. Man hat gesehen, die Füchse sind einfach sehr beweglich im Angriff, sehr, sehr schnell und du musstest da auch in der Abwehr schnelle Beine haben und da irgendwie was gegenzusetzen. Und was natürlich dann dazu kam, deswegen gab es ja sehr viele 7 Meter für die Berliner in der zweiten Halbzeit. Ein Matthias Gitzel bricht da natürlich durch, wenn du den nicht früh genug anpackst, das haben ja andere Teams in dieser Saison auch schweren Herzens erfahren müssen, dann ist das ein 7 Meter. Oder er kommt durch, die Schiedsrichter lassen laufen und es ist am Ende ein Tor. Also das will ich damit sagen, taktisch im Angriff eher. Dann haben sie versucht, schneller zu sein. Sie konnten wenig über erste, zweite Welle gehen, sondern wurden von den Löwen mehr oder weniger in diesen Positionsangriff gezwungen. Und dann hatten sie halt eben schnelle Beine, haben einen guten Überblick gehabt, haben die Außen schön in Szene setzen können. Und das war dann eben am Ende das Zündlein an der Waage.
Jetzt hast du eigentlich in deiner Antwort, glaube ich, sehr gut zusammengefasst, was die Füchse Berlin insgesamt in dieser Saison ausgezeichnet hat. Und du hast auch gesagt, sie haben nochmal einen Sprung gemacht, sie sind nochmal eingespielter. Und wir sollten nicht vergessen, dass sie nicht problemlos durch die Saison gegangen sind. Und damit meine ich nicht die Ergebnisse, sondern damit meine ich, am Anfang der Saison musste Paul Druck seine Karriere beenden. Dann war plötzlich Mathis Langhoff gefordert und der hat sich toll entwickelt. Der hat einen erheblichen Teil dazu beigetragen, dass dieses Konstrukt Füchse Berlin weiter so funktionieren konnte. Dann natürlich die Dauerspieler mit Lasse Andersson, mit Nils Lichtlein und natürlich auch vor allem mit Matthias Gitzel. Wir müssen über die Rechtsaußenposition reden, wo sie nachverpflichtet haben mit Leo Prantner. Also das war nicht immer alles einfach. Deswegen sage ich dir ganz ehrlich, ziehe ich den Hut vor dieser Mannschaft der Füchse Berlin, auch wenn der SC Magdeburg nur einen Punkt dahinter gelandet ist und die sehr, sehr viele Verletzte hatten und man auch da den Hut ziehen muss, vielleicht sogar noch einen Tacken mehr. Aber die Füchse Berlin, die haben sich diese Meisterschaft verdient. Und das sollten wir auch nicht vergessen, sie haben sie sich über Jahre selbst erarbeitet, wenn wir schauen, wie viele Jugendspieler den Sprung in diese Meistermannschaft geschafft haben. Das ist alles andere als selbstverständlich.
Absolut. Und ich muss auch sagen, ich habe riesen Respekt vor Mannschaften, die eben auch auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzen. Ja, das war eben dieser gute Mix, der einfach über Jahre aufgebaut wurde, in einem gefestigten Umfeld, auch dem Selbstvertrauen eines Champions League, vielleicht Titels, dann eben sehen wir kommende Woche. Es ist einfach der Beginn irgendwie einer neuen Ära, weil sie haben jetzt eben auch gezeigt, wir sind hier und wir sind eben auch ganz oben in der Tabelle und wir sind gekommen, um zu bleiben. Und sie werden eben nicht verschwinden. Das ist auch irgendwie mal abwechslungsreich, dass es dann nicht mehr nur die Traditionsvereine sind, die Titel gewinnen, sondern auch eben eine Stadt, die vielleicht nicht eine ganz so lange Handballhistorie hat. Und ja, das ist eben genau das, was du sagst. Es ist am Ende der Lohn für einen jahrelangen strategischen, sauberen Aufbau mit klugen Transfers, Kontinuität auch im Trainerteam, ja. Da müssen wir ganz besonders auch Bob Hanning und Jaron Siewert loben. Und sie hatten eben dann auch den Mut, auf eine klare Spielidee zu setzen und die auch umzusetzen.
Gehen wir mal den Kader durch. Lasse Ludwig im Tor, übrigens mit einer besseren Fangquote als Dejan Milosavljev auf die Saison gesehen, auch wenn er deutlich weniger Einsatzminuten hat. Tim Freihöfer, dann haben wir Mattes Langhoff, den hatte ich bereits erwähnt, Paul Drucks leider nicht mehr mit dabei. Wir wissen das längst, Nils Lichtlein, dann Fabian Wiede, auch wenn der schon lange mit dabei ist, Max Benecke, und das ist eigentlich kaum zu glauben. So viele Spieler aus der eigenen Jugend, und auch der Trainer sozusagen, Jaron Siewert, kommt aus der eigenen Jugend. Er ist diesen Umweg gegangen zu TuS Essen, hat da gute Arbeit gemacht und ist dann nach Berlin gegangen. Und das hat am Anfang auch nicht immer alles so wunderbar funktioniert. Aber sie sind geduldig geblieben und Kontinuität, ich glaube, da sind wir einer Meinung, Zoe, die zahlt sich am Ende immer aus.
Absolut, das ist so. Kontinuität zahlt sich aus und man hat da irgendwie auch gesehen oder sieht bei den Füchsen, es braucht nicht die ganz großen Transfers, um dann eben Meistertitel zu gewinnen. Wer das auf kurzer Zeit schaffen möchte, da bin ich mir sicher, ist das die richtige Entscheidung. Aber die Füchse wollten das so nicht. Die wollten den Weg anders gehen, eben mit eigenen Spielern aus der eigenen Jugend. Und es ist auch wirklich schön zu sehen, wie diese jungen Spieler, die da irgendwie zusammen auch groß geworden sind in der ersten Handball-Bundesliga, wie die gemeinsam Erfolge feiern. Und es ist auch schön zu sehen, wie sie nach Niederlagen sich gegenseitig trotzdem unterstützen und füreinander da sind. Und eine Mannschaft gewinnt am Ende auch die deutsche Meisterschaft. Und die Füchse Berlin sind das. Ich will nicht sagen, dass andere Teams das nicht sind, aber es ist einfach so schön zu sehen, wie Erfahrung und eben diese jungen Spieler, wie das zusammen einfach so gut funktioniert.
Trotzdem müssen wir einen hervorheben, der vielleicht, mal sehen, er wird ja noch einige Jahre spielen, beste Handballer seiner Generation, Matthias Gitzel. 275 Feldtore hat er in dieser Saison erzielt. Das ist unfassbar, in der Saison mit 34 Spielen. Also der hat eine Aura, finde ich dann auch, die dafür sorgt, dass die Mitspieler nochmal auf ein anderes Niveau gehoben werden. Und damit meine ich nicht unbedingt spielerisch, denn dafür ist ja jeder andere Spieler auch selber verantwortlich. In der Ausbildung, in der Jugend, in dem, was er investiert, wie oft er vielleicht nochmal extra in den Kraftraum geht und so weiter und so fort. Aber vor allem in der Einstellung, wenn du siehst, und du hast es ja gestern in der Halle gesehen, wie der dann teilweise nach wichtigen Treffern gejubelt hat und sich dann da hinstellt, weil er wusste, okay, ich habe jetzt hier vielleicht dann auch noch eine Zeitstrafe gezogen oder er hat einen 7 Meter rausgeholt, wie der das ausstrahlt, dass er gewinnen will. Mein Gefühl ist, das hat sich in diesen 3 Jahren, wo er jetzt in Berlin ist, auf die ganze Mannschaft übertragen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum die Füchse am Ende deutscher Meister geworden sind.
Ich zerbreche mir, glaube ich, schon seit Monaten den Kopf über Matthias Gitzel. Sascha, ich verstehe es nicht, wie es dieser Mann schafft. Wirklich, ich verfolge ihn intensiv, weil ich einfach verstehen will, wie es funktioniert. Und für mich ist das immer noch ein Mysterium. Also er ist ein Führungsspieler, genau das, was du sagst. Er geht voran, er macht die Tore, er pusht seine Mannschaft. Und ich glaube, es war ein anderer Podcast mit Tim Freihöfer, wo er auch gefragt wurde, wie ist denn das Training mit Matthias Gitzel? Und wo auch ein junger Tim Freihöfer sagt, also dass Matthias Gitzel nicht abgehoben ist, bodenständig ist, diese Freude am Handball in jedes Training mitbringt, in jedes Spiel und dann eben auch Tipps gibt, natürlich, aber ja, er ist einfach ein ganz, ganz besonderer Handballspieler und er wird die Füchse auch in den kommenden Jahren sehr stark prägen. Und das ist wirklich schön und auch inspirierend für alle anderen Handballer. Aber für mich nach wie vor ein absolutes Mysterium. Ich weiß nicht, wie er das schafft. Und vor allem spielt er ja auch gefühlt jedes Spiel durch.
Das ist das Bemerkenswerte. Mir tut Max Beneke ein bisschen leid, der ja auch ein sehr, sehr talentierter Handballer ist, weil da gibt's ja dann auch noch Fabian Wiede, der auch ein sehr, sehr guter Spieler ist. Also von daher, auf der Seite des Handballfeldes, da haben die Füchse Berlin überhaupt gar keine Probleme und so viele Alternativen von hoher Qualität wie wahrscheinlich keine andere Mannschaft der Welt. Aber ja, Matthias Gitzel, die Füchse Berlin und alle, die daran beteiligt sind, nochmal herzlichen Glückwunsch. Und sie haben ja noch die Chance, du hast es gerade eben angedeutet, am kommenden Wochenende einen weiteren Titel zu gewinnen mit der Champions League. Das wäre, glaube ich, die absolute Krönung. Wen ich aber nicht vergessen will, das ist Bob Hanning. Sein Name ist schon gefallen. Das ist sein Lebenswerk. Dieser Verein, ihn so nach vorne zu bringen, jetzt seit 2 Jahrzehnten dort dafür zu sorgen, in einer Stadt wie Berlin, wo viel Konkurrenz ist, wo es natürlich auch viele Sponsoren gibt, aber es ist ja auch nicht immer so, dass das Geld dann auf der Straße liegt, sondern er hat hart dafür gearbeitet und dadurch konnten sie diese Mannschaft so zusammenstellen, dann mit der Hilfe von Stefan Kretschmer, das war ja auch ein genialer Schachzug, ihn da reinzuholen und gemeinsam dafür zu sorgen, die Füchse nochmal auf dieses höhere Level zu heben. Auch das absolut clever.
Ja, und man hat ja gesehen, es hat sich ausgezahlt und man merkt auch, dass da irgendwie Vertrauen auch untereinander herrscht zwischen dem Stefan Kretschmer, zwischen dem Bob Hanning und dem Jaron Siewert. Da ist viel Vertrauen, da ist viel Respekt und dazu kommt ja auch noch, dass die Max-Schmeling-Halle über die gesamte Saison ein echtes Bollwerk war. Ja, da ist eine echte Handball-Euphorie entstanden und das war auch ansteckend. Ich war selbst im Oktober vor Ort in Berlin und die Atmosphäre war beeindruckend und ja, Bob Hanning müssen wir da einfach hervorheben. Er hat sehr viel investiert und deswegen, es hat mich für ihn natürlich auch gefreut gestern. Ich war mir nicht sicher, aber ich meine dann irgendwie, ich habe mir danach noch ein paar Szenen bei Dein angeschaut, dass er da auch ein bisschen ja Pipi in den Augen hatte und das kann ich nachvollziehen und es freut mich, weil jahrelange Arbeit zahlt sich am Ende aus und das finde ich wirklich toll.
Finde ich auch. Und was er auch für den deutschen Handball geleistet hat in den vergangenen Jahren, das sollten wir definitiv auch nochmal hervorheben. Viele dieser Spieler werden auch die Nationalmannschaft in den kommenden Jahren prägen und dadurch, dass sie diese Erfolge haben, vielleicht dann auch dafür sorgen, dass die Nationalmannschaft dauerhaft wieder um die Medaillen mitspielt. Also deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch an die Füchse Berlin, haben wir jetzt schon oft genug gesagt. Deswegen können wir jetzt das Thema wechseln und kommen zu einer Aussage von Ica Romero. Ich hatte das jetzt auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber dann gab es eben gestern dieses Interview nach der Partie zwischen Bietigheim und Magdeburg und dann sagt Ica Romero, boah, das hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Ich finde das unfair, dass andere Vereine wie zum Beispiel der HC Erlangen nochmal nachverpflichten können, weil sie ein bisschen mehr Geld haben. Das ist alles in Ordnung. Wir haben unser Möglichstes getan, aber dass da ein Verein während der Saison aus seiner Sicht, also so habe ich es wahrgenommen, sozusagen den Wettbewerb verzerrt und unfair agiert, das hat er auch gesagt, er findet das nicht fair, er hat keinen Respekt für die Rhein-Neckar-Löwen, nach Mallorca fliegt, dann wiederkommt, zu Hause mit 7 gegen den TVB Stuttgart verliert, das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Wie hast du diese ganze Sache wahrgenommen und vielleicht kannst du allen, die es nicht mitbekommen haben, nochmal erklären, was ist denn da eigentlich überhaupt passiert, weil die Rhein-Neckar-Löwen, die haben eine Tour gemacht.
Genau, fangen wir vielleicht erstmal damit an, bevor ich zur Aussage von Ica Romero komme. Das wird ein bisschen ausschweifender. Aber ja, also die Rhein-Neckar-Löwen, es gab zuerst diese Gerüchte, dass die eben vor dem Spiel gegen Stuttgart nach Mallorca geflogen sind. Teambuilding-Maßnahme oder eben Saisonabschluss kann ich jetzt nicht beantworten. Juri Knorr hatte im Rhein-Neckar-Löwen-Podcast bestätigt, dass es eben diesen Malle-Trip gab. Wohl aber, weil es der Terminkalender nach der Saison nicht mehr zugelassen hätte. Juri selbst sagte auch in dem Podcast, dass er nicht davon ausgeht, dass das der Grund für die Niederlage gegen Stuttgart war. Aber ich würde es jetzt tatsächlich gerne einmal von hinten aufräumen und einordnen. Zuerst mal, ich verstehe den Frust von Ica Romero absolut, ne? Wenn du mit deinem Team eine aufopferungsvolle Saison spielst, gegen viele Widerstände auch kämpfst und dann siehst, dass ein anderes Team vor einem möglicherweise entscheidenden Spiel den Fokus verliert oder zumindest den Eindruck erweckt, das ist schon bitter. Da kommen natürlich Emotionen hoch. Das ist völlig menschlich und verständlich. Aber Die Wahrheit liegt ja wie so oft in der Mitte. Ja, die Rhein-Neckar-Löwen sind mitten in der Saison vor dem Spiel gegen Stuttgart nach Mallorca geflogen. Und ja, das wirkt unprofessionell, zumindest vom Timing her. Und die Verantwortlichen müssen sich meiner Meinung nach auch die Kritik gefallen lassen, wenn sie so etwas genehmigen. Aber selbst wenn es ein Teambuilding-Ausflug war oder der Saisonverlauf schon intern als gelaufen galt, weil DHB-Pokal, die sind gegen Kiel dann rausgeflogen. Meisterschaft war ja schon sowieso kein Thema mehr. Europäisch hat man nicht gespielt. Aber man spielt immer auch für die Integrität der Liga und für 17 andere Teams, die sich dann eben auch auf Fairness und den Wettbewerb verlassen. Gleichzeitig gilt aber auch, Bietigheim hatte 34 Spieltage Zeit, um sich zu retten. Nicht ein Spiel, nicht ein Wochenende, nicht ein Ausrutscher eines anderen Teams ist schuld am Abstieg, sondern meiner Meinung nach die eigene Saisonleistung. Und mit 17 Punkten und einer Torbilanz von, ich glaube, das waren am Ende jetzt minus 147, stehst du am Ende nicht zufällig unten. Und ob jetzt die Löwen das Spiel gegen Stuttgart gewonnen hätten, wenn sie nicht auf Mallorca gewesen wären, das habe ich mir jetzt auch echt lange überlegt. Aber ehrlich gesagt, ich bezweifle es. Die Mannschaft war in den Wochen davor nicht in Form, defensiv wackelig, offensiv ohne Linie. Das hat man im Heimspiel gegen Potsdam gesehen, was sie wirklich in den letzten 7 Minuten irgendwie drehen konnten. Dann haben sie zu Hause eine Klatsche gegen Gummersbach kassiert. Und Stuttgart hatte dann eben an dem Tag eine richtig starke Leistung gezeigt. Die waren mit dem Rücken zur Wand, die waren hochmotiviert. Und da kann man, glaube ich, nicht wirklich sagen, das war ein verschenkter Sieg.
Ich bin da in Teilen deiner Meinung, in Teilen wiederum nicht. Deswegen würde ich gerne folgende Frage stellen und tu es auch einfach. Wenn du Vereinsverantwortliche wärst bei den Rhein-Neckar-Löwen oder bei einem anderen Verein in der Bundesliga und die Spieler kommen zu dir und sagen, wir haben jetzt ein paar Tage frei, wir würden gerne zusammen als Mannschaft nach Mallorca fliegen und ich glaube so, wir müssen uns da nichts vormachen, die werden auch alkoholische Getränke konsumiert haben und vielleicht auch ein paar mehr. Das sei ihnen auch generell gegönnt, aber würdest du das erlauben während der Saison? Würdest du deinen Spielern grünes Licht geben für so einen Trip?
Ganz klar nein. Nein. Und ich unterstütze natürlich diesen Mallorca-Ausflug überhaupt nicht. Da finde ich das ein bisschen einfach vom Timing wirklich unpassend. Aber ich glaube, wir müssen wirklich diesen Mallorca-Trip einmal trennen von der eigentlichen Leistung an dem Tag. Generell, wie gesagt, nein, ich hätte diesen Trip nicht gestattet. Und wie gesagt, die müssen sich eben diese Vorwürfe von einem Icaro Mero oder von den Fans der Bietigheimer auch gefallen lassen, die Rhein-Neckar-Löwen und alle Verantwortlichen, die da eben das Okay gegeben haben. Aber ich glaube nicht, dass dieser Mallorca-Trip irgendwas verändert hätte, weil die Leistung war eben generell auch in den Vorwochen schlecht. Und wer den Saisonverlauf der Rhein-Neckar-Löwen begleitet hat, kann sagen, da war von einer unterirdischen Leistung bis überragend alles dabei. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, ja, sie haben alkoholische Getränke konsumiert, dann müsste man sich dann auch ein bisschen überlegen, ob man dann einen DHB-Pokal-Final Four mitten in der Saison ausrichtet oder die European League oder, na gut, die Champions League ist jetzt am Ende. Aber auch die anderen beiden. Der Gewinner trinkt in der Regel ein paar Getränke mehr, das sei ihnen auch gegönnt. Aber auch da kann man dann sagen, ja, ist das dann nicht Wettbewerbsverzerrung? Ja, um mal ein bisschen zugespitzt das zu formulieren.
Kann ich absolut nachvollziehen, diese Sichtweise. Und ich stimme dir komplett zu, wenn du sagst, Bietigheim hatte 34 Spiele lang Zeit, 18 oder 19 oder 20 oder 30 Punkte zu sammeln. Das haben sie nicht geschafft. Ich verstehe aber auch Icaro Mero, ein emotionaler Typ, der sieht natürlich, oh, um Gottes Willen, was ist das denn für ein Ergebnis? Das kann doch eigentlich nicht sein. Er kennt die Umstände und äußert sich dann dazu direkt nach dem Abstieg und deswegen absolut nachvollziehbar, was er auch sagt, wenn man mal seine Perspektive einnimmt. Ich hätte aber noch einen anderen Grund, warum ich das meiner Mannschaft in der Saison nicht erlauben würde, weil nehmen wir mal an, die fliegen da 4 Tage hin, kommen dann sonntags abends wieder und trainieren dann montags. Sind die dann schon wieder körperlich so fit? Und stell dir mal vor, in diesem Training, ausgerechnet in diesem Training, reißt sich dann ein Spieler das Kreuzband oder die Achillessehne und dann heißt hinterher, boah, waren die eigentlich körperlich in der Verfassung, um da schon wieder zu trainieren? Ich möchte keinem Absicht oder irgendwie was anderes unterstellen, auch keinen Vorwurf, auf gar keinen Fall. Aber diese Diskussion, Die kann man natürlich komplett im Keim ersticken, wenn man sagt, ihr könnt gerne fliegen, aber erst nach dem 34. Spieltag.
Das wäre natürlich auch der richtige Ansatz gewesen, meiner Meinung nach, dass man das eben nach der Saison erlaubt, wie auch immer, weil ohnehin die Hälfte der Mannschaft, zumindest 6 Spieler, der Trainerstab, die sind dann eben damit auch weg. Aber ja, ich verstehe, dass man das diskutieren muss an der Stelle. Aber wir können jetzt so viel hin und her diskutieren. Wir werden nicht wissen, wie es gewesen wäre, wenn sie eben nicht geflogen wären. Das ist auch so ein bisschen mein Punkt. Wie gesagt, ich hätte es auch nicht erlaubt und ich verstehe absolut den Frust von Ica Romero. Und das war vom Timing her nicht in Ordnung. Aber wir wissen nicht und werden auch nie wissen, wie es gewesen wäre, wenn sie eben nicht geflogen wären. Um nochmal auf diesen Podcast von Juri Knorr, also den Rhein-Neckar-Löwen-Podcast zurückzukommen. Er hatte an dem Tag gesagt, woran es bei ihm lag, dass er eben nicht in Form war, weil das ist mir auch aufgefallen, dass er sehr fahrig gespielt hat. Er hatte nämlich gesagt, er hat an dem Tag noch seine Wohnung gestrichen, weil die dann eben kurz darauf übergeben wurde und hat dann auch gesagt, ja, das hätte er nicht tun sollen. Weiß ich jetzt, wie gesagt, auch nicht, ja, war wahrscheinlich auch nicht das Richtige, aber ja, wir werden nicht wissen, was passiert wäre, wenn sie nicht geflogen wären.
Das ist aber auch zumindest erstmal eine sehr offene und ehrliche Aussage. Allerdings muss ich dann natürlich hinterfragen, warum man am Spieltag noch die Bude streicht. Also das ist schon äußerst interessant, warum er ausgerechnet an dem Tag meinte, das machen zu müssen. Aber gut, ist ja seine Entscheidung. Ich schätze die Offenheit und Ehrlichkeit, in dem Moment auch das zu erklären. Das finde ich tatsächlich extrem gut. Wir müssen aber auch noch kurz über die Saison insgesamt der Rhein-Neckar-Löwen sprechen, beziehungsweise die vergangenen 3 Jahre. Wenn wir jetzt diesen Pokalsieg vor 2 Jahren da rausnehmen würden, dann wäre die Bilanz von Sebastian Hinze als Trainer der Rhein-Neckar-Löwen relativ verheerend. Also wie ordnen wir das jetzt ein? Er ist ja jetzt sozusagen von selbst gegangen und dementsprechend hat er sozusagen Konsequenzen gezogen, weil der Verein nicht so richtig aus den Puschen kam, den Vertrag mit ihm zu verlängern. Das dauerte ihm alles zu lange. Das habe ich ja mit Marc Stevermühr vor einigen Monaten auch hier im Podcast schon sehr klar besprochen. Aber wenn du jetzt insgesamt auf diese 3 Jahre schaust von Sebastian Hinze bei den Löwen, wie sind die einzuordnen?
Also ich würde schon sagen, Sebastian Hinze kam in einem guten Moment zu den Rhein-Neckar-Löwen. Er hat viel Ruhe reingebracht, viel Struktur. Und er hat in 3 Jahren vieles aufgebaut, aber eben auch, das gehört auch zur Wahrheit dazu, manches liegen lassen. Ja, der Pokalsieg bleibt als Highlight, keine Frage. Und seine Arbeit mit Talenten wie Juri Knorr oder David Späth, die werden ihm auch hoch angerechnet. Aber es fehlte tatsächlich letztlich die Konstanz, die Weiterentwicklung über alle Mannschaftsteile hinweg, ja, und vor allem auch die Punktebilanz in den entscheidenden Phasen. Vor allem jetzt die 3. Saison, die wurde ja geprägt vom Wissen über das bevorstehende Ende. Die Trennung war ja auch frühzeitig angekündigt. Sportlich blieb vieles so ein bisschen ein Stückwerk. Es gab zwar so ein paar Achtungserfolge, der erste Heimsieg gegen den THW Kiel, die Siege gegen die SG Flensburg-Handewitt. Und es gab auch eine sichtbare Weiterentwicklung einzelner Spiele, aber insgesamt war es eine Saison ohne klare Richtung. Man hat die Unruhe im Umfeld gespürt und es war schwer, daraus noch eine echte Aufbruchstimmung zu erzeugen. Insgesamt, ja, er ist kein gescheiterter Trainer, Sebastian Hinze, aber einer, bei dem man sagen muss, es war mehr drin. Trotzdem, jetzt am Ende für den Neustart, den die Löwen jetzt suchen, ist, glaube ich, auch ein Mike Machulla der geeignete Typ und ich bin sehr gespannt, wie das dann nächste Saison werden wird mit ihm und eben 5 neuen Spielern, die auch teilweise noch nicht mal Deutsch sprechen. Also das wird echt eine sehr, sehr spannende Zeit für die Rhein-Neckar-Löwen.
Das glaube ich auch. Deswegen freue ich mich jetzt schon sozusagen auf die neue Saison, weil da viele, viele spannende und interessante Aspekte zu beobachten sein werden. Und übrigens, falls ihr euch wundert, dass ich zu Beginn der Sendung gar nicht davon gesprochen habe, dass wir auch in die 2. Liga schauen, da war es ja hoch spektakulär. GWD Minden aufgestiegen auf den allerletzten Drücker. Hüttenberg hat den Aufstieg dann aus der eigenen Hand gegeben. Die Eulen Ludwigshafen im direkten Duell mit Hüttenberg haben dann den Klassenerhalt sichergestellt. Der ASV Hamm-Westfalen muss tatsächlich runter in die 3. Liga, aber all das thematisieren wir in der kommenden Woche, in der nächsten Ausgabe, denn ich glaube, da tut sich auch noch ein bisschen was. Es läuft ja auch noch ein Einspruch von TuS Essen, was die Wertung der Partie gegen Dessau angeht. Zoe, was kannst du uns da sagen? Denn beim TuSEM kennst du dich ja auch ganz gut aus.
Ja, also ich bin sehr gespannt, was da entschieden wird am Ende. Für den TuSEM ja erstmal an sich nicht wichtig. Das ist natürlich dann für Hamm noch viel wichtiger. Der TuSEM hat ja die Klasse dann schon vor 2 Wochen ja halten können, frühzeitig. Und ja, man muss dann einfach sehen, was da genau passiert. Es ging ja um eine Situation, wo dann eben ein Spieler mehr auf dem Feld war. Das hat dann niemand gesehen. Und ja, der TuSEM hätte da noch ein Tor machen können, weil die eben in einer sehr geeigneten Position waren auf halb rechts. Aber ja, wir müssen einfach schauen, was da entschieden wird. Sollte wirklich das Spiel nachgeholt werden, bin ich auch sehr gespannt, wie da nochmal die Moral zusammenkommt. Vor allem, weil ja beim TuSEM der Spielmacher jetzt fehlt, Nils Homscheid. Der hat sich ja das Kreuzband gerissen, wird operiert. Und man hat ja auch schon am vergangenen Samstag auswärts gegen Hamm gesehen, dass das ein wirklich herber Verlust ist für den TuSEM.
Am Ende steht der TuSEM jetzt auf Platz 16 mit 30 Zählern, Hamm als 17. mit 29 Punkten abgestiegen und der 9. Bayer Dormagen mit 31 Punkten, nur 2 Zähler vor Hamm, dem 17. Das ist der absolute Wahnsinn. Deswegen müssen wir da kommende Woche drüber sprechen und das werden wir natürlich auch. Und wie gesagt auch über den Aufstieg von GWD Minden zurück in die erste Liga gemeinsam mit dem Bergischen HC. Zoe, bist du zufrieden mit deiner Premiere hier bei Kreisab?
Also das würde ich den Hörern jetzt überlassen, da eine Einordnung zu geben, aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich finde natürlich einfach toll, was du da jeden Montag auf die Beine stellst und ich liebe unseren Sport und ich wünsche mir einfach, dass wir auch kritischer über den Handball sprechen können und das ist tatsächlich in deinem Podcast möglich. Das finde ich deswegen sehr, sehr wichtig und toll und danke dir natürlich herzlichst für diese Einladung, Sascha.
Sehr, sehr gerne. Danke auch für deine netten Worte. Und es ist Zeit, nach einer guten halben Stunde die erste Pause zu machen. Ein bisschen was haben wir ja noch vor uns und das hört ihr dann gleich. Da wir jetzt ausführlich über das geplaudert haben, was an der Tabellenspitze los war, mit einem kleinen Schlenker geht's jetzt ganz konkret in den Abstiegskampf. Und ich freue mich, dass er seine Stimme wiedergefunden hat und sage hallo und herzlich willkommen an den Kollegen Vincent Schuster von Dein. Hallo Vince.
Hallo Sascha, es geht wieder.
Nochmal kurz ausgehustet, ja?
Ja, also das war gestern in Stuttgart schon sehr laut und ich hatte dann hinten raus Voice Cracks, die ich auch so noch nicht erlebt habe. Also die Abmoderation mit Ergebnisse und Verabschiedung aus der Saison, die habe ich gerade noch so hingekriegt. Aber ein paar Bonbons und 3 Tees später bin ich wieder parat.
Sehr gut. Und deswegen können wir heute darüber sprechen, was in Stuttgart passiert ist. Am Ende hat sich der TVB gerettet bei diesem Spiel gegen den SCD HFK Leipzig. Wir wissen natürlich, parallel gab es dann auch noch das Spiel der HSG Wetzlar gegen den HC Erlangen. Und Bietigheim war zu Hause gefordert gegen Magdeburg. Aber da war ja eigentlich auch schon früh im Spiel klar, dass Bietigheim keine Chance hat, da irgendwie zu punkten. Mit welchen Gedanken bist du in diesen letzten Spieltag gegangen in Bezug auf den Tabellenkeller?
Das ist eine sehr gute Frage. Also die Szenarien der 3 Mannschaften, die da noch unten drin stehen, habe ich mir schon immer mal wieder in verschiedensten Formen ausgerechnet und durchdacht. Ich muss aber sagen, dass es jetzt, so wie es eingetreten ist, das Szenario war, das ich auch am wahrscheinlichsten gesehen habe vor dem Spieltag. Mir war relativ klar, dass Bietigheim gegen Magdeburg verlieren wird, auch deutlich verlieren wird. Ich habe damit gerechnet, dass Stuttgart gegen Leipzig gewinnt nach der Leipziger Form der letzten Wochen. Und Wetzlar gegen Erlangen war für mich noch so ein bisschen das größte Fragezeichen, wobei man auch da sagen muss, dass die Form ja gegen Wetzlar gesprochen hat. Und insofern ist das erwartungsgemäß ausgegangen. Wie war das denn bei dir?
Ja, ich habe ja so ein Tippspiel, wo ich jedes Ergebnis der Saison irgendwie vorhersagen muss und habe tatsächlich auch darauf getippt, dass Bietigheim dann am Ende absteigt. Klar, gegen Magdeburg und die noch im Titelrennen, dass die nichts anbrennen lassen würden, das war eigentlich vorhersehbar und es war ja relativ lange auch eng in Wetzlar, aber du hast gerade die Wetzlarer Form der letzten Wochen angesprochen, zuletzt 3:25, dann gab es ja noch den Trainerwechsel und man muss sagen, dass dieser vorgezogene Trainerwechsel von Frank Carstens zu Mome Ilic überhaupt nicht funktioniert hat. Vielleicht quatschen wir da gleich noch am Ende ein bisschen drüber im Hinblick auf das, was in der kommenden Saison da unten los sein könnte in der Handball-Bundesliga. Aber bei Stuttgart gegen Leipzig. Da war ich mir nicht zu 100% sicher, weil nach diesem Auftritt zu Hause von Leipzig gegen Bietigheim, der wirklich unsäglich war, das war wirklich hart, da war ich mir nicht sicher, ob die nicht irgendwie dann richtig einen raushauen, um allen nochmal zu zeigen, nee, wir lassen das nicht mit uns machen, wir wollen keinen Einfluss nehmen auf das, was im Abstiegskampf passiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Stuttgart dann entsprechend nervös war. Wir müssen ja als Kommentatoren immer so ja ungefähr 2,5 Stunden vorher in der Halle sein. War da schon ein bisschen was von dieser Nervosität zu spüren oder war das gar nicht so bei den Stuttgartern?
Ich fand, es war überraschend entspannt. Also ich habe auch mit Jens Bökle im Vorlauf gesprochen, der war fast schon zu gut drauf. Das ist natürlich dann auch immer die Frage, kompensieren die da ein bisschen was, versuchen die das dann auch zu überspielen? Der hat 1-2 Witzchen sogar gemacht und ich war auch an der Stuttgarter Bank, als die Spieler in die Halle gekommen sind und sich da erstmal hingesetzt haben, habe da mit 1-2 Personen geredet, die schon auch alle sehr zuversichtlich waren. Klar gibt es Fragezeichen und die wussten auch nicht genau, was sie von Leipzig zu erwarten haben in der Form. Musst du auch gleich mal vorwegschieben, Leipzig hat sich gestern anständig verkauft in diesem letzten Spiel. Das war bei weitem nicht diese, man muss es ja schon fast Nichtleistung oder Leistungsverweigerung nennen, die wir gegen Bietigheim gesehen haben. Ich hing da selber ein bisschen in der Luft, weil ich habe das Spiel der Leipziger gegen Gummersbach auch kommentiert. Das war auch eine anständige Leistung. Da haben sie mit einem Tor nachher das Spiel verloren. Dann kam dieser wirklich seltsame Spieltag mit der -9 Heimniederlage gegen Bietigheim, die ich bis jetzt nicht wirklich verstehe. Dafür war das gestern dann wieder okay, aber man muss auch sagen, es wirkt so bei allem, was man hört aus Leipzig, dass das wirklich eine sehr komplexe Situation dort ist. Ich meine, Luka Witzke sagt bei seiner Verabschiedung, wo ich mir so denke, am Ende einer Beziehung versucht man ja doch irgendwie im Guten auseinanderzugehen, spricht er nochmal von hausgemachten Problemen, kritisiert irgendwie die Führungsetage und war dann auch gestern nicht dabei. Offizielle Begründung ist, dass er krank war. Genaueres konnte ich da nicht erfahren. Würde ich auch mal ein Fragezeichen dahinter setzen, ob das vielleicht eine Konsequenz war aus dem, was er dann am letzten Heimspieltag noch von sich gegeben hat. Und als ich gehört habe, dass Luka Witzke nicht dabei ist, war ich mir eigentlich noch sicherer, dass das für Stuttgart eine Riesenchance ist, das zu drehen. Und ja, das Spiel hatte dann nicht diesen eindeutigen Verlauf, aber man hat einfach gemerkt, für wen es da um noch was geht und für wen nicht. Und ich glaube, das waren dann auch die paar Prozente, die das Spiel dann haben zugunsten von Stuttgart enden lassen.
Ich lasse meine Gäste ja gerne ausreden, deswegen bin ich dir nicht ins Wort gefallen, aber dass Luka Witzke da nicht dabei gewesen ist, das war mir gar nicht bewusst. Ich war ja selber in Lemgo und habe das Spiel gegen Frischauf Göppingen kommentiert und ganz ehrlich, Vince, also was ist das denn bitte? Nur weil er da ein paar klare Worte verliert? Ich glaube das nicht, dass der krank war. Also das wirkt mir wie an den Haaren herbeigezogen.
Da bewegen wir uns jetzt im Bereich der Spekulation. Erstmal ist die Information vom Verein, dass er krank war, aber natürlich hinterlässt das auch so ein großes Fragezeichen und einen Fadenbeigeschmack, wenn ein Spieler sich in der Form öffentlich äußert und dann im letzten Spiel gar nicht mehr dabei ist. Gut, dafür hat es Leipzig wirklich noch gut gemacht. Bogojevic hat Witzke vertreten, Runarsson hat dann auf der Mitte mehr oder weniger durchgespielt. Die haben das ordentlich gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Witzke massiv gefehlt hat, auch wenn es natürlich nochmal eine ganz andere Qualität gewesen wäre, wenn er dabei gewesen wäre, was er nicht war. Das ist eines von vielen, vielen Dingen, wo ich wirklich sagen muss, dieser Abstiegskampf und alles drumherum, dann eben auch mit den Beteiligten, die jetzt nicht direkt im Abstiegskampf stecken, aber wie der SC DHFK Leipzig da massiven Einfluss drauf hatten an den letzten beiden Spieltagen. Das war so kurios gegen Ende der Saison, wo man dann in einer eh schon schwer vorauszusagenden Liga gar nicht mehr wusste, was eigentlich passieren wird.
Jetzt war es ja trotzdem eng. Also es ist ja nicht so gewesen, dass Stuttgart das Ding von Anfang an souverän runtergespielt hat.
Absolut nicht. Also Leipzig ist auch besser ins Spiel gekommen. Man hat schon am Anfang gemerkt, dass die Stuttgarter nervös sind. Einzelne Spieler, wie zum Beispiel Lenny Rubin, haben sich da auch voreilige, nicht gut vorbereitete Würfe genommen. Aber was auffällig war, dass Stuttgart von Minute zu Minute besser ins Spiel kam und auch mehr und mehr die Kontrolle übernommen haben. Es gab immer mal wieder Phasen, wo beide Mannschaften wirklich wilden Handball gespielt haben, wo es ein Run-and-Gun-Spiel war, wo keine Mannschaft es geschafft hat, Ruhe ins Spiel zu kriegen und die Kontrolle zu übernehmen. Aber allein die Abwehr, also die Stuttgarter Abwehr hat mir sehr gut gefallen und da war das dann auch am sichtbarsten, die Art und Weise, wie sie verteidigt haben, wie sie nochmal den Bällen hinterhergegangen sind, wie aufmerksam sie waren. Und auch vorne gab es so 2-3 Schlüsselsituationen, gerade von Kai Häfner, wo er eigentlich tote Bälle, wo Lenny Rubin der Ball irgendwie verspringt oder Domenico Ebner einen Wurf pariert und Kai Häfner dann doch nochmal nachsetzt und vielleicht auch einen Schritt mehr geht, einmal mehr sich reinwirft, als es in einem normalen Ligaspiel getan hätte und dadurch dann noch zwei elementar wichtige Buden macht. Also das waren Halbchancen, aus denen er quasi gefühlt doppelte Treffer erzielt hat. Und das waren diese paar Prozente, die es für Stuttgart gemacht haben. Leipzig ist auch in der Schlussphase nochmal in Führung gegangen. Da habe ich mich umgeschaut auf der Tribüne. Du hast gesehen, wie allen das Herz in die Hose gerutscht ist und die Leute gedacht haben, ach du Scheiße, jetzt könnte es wirklich passieren, dass wir hier dieses Ding verlieren und absteigen. Deswegen, es war bis zur letzten Sekunde spannend. Es war ein wahnsinniges Drama. Und wenn man danach mit den Stuttgartern gesprochen hat, haben die auch gesagt, das war unfassbar anstrengend mental. Also das hat sie natürlich nicht nur in den letzten 10 Minuten beschäftigt, sondern in den letzten Tagen und Wochen immer vom Aufstehen bis zum Schlafengehen war das irgendwie präsent. Das muss Kraft gekostet haben. Also und einige Haare auch.
Lass uns nochmal konkret über die letzten so grob 15 Minuten dieses Spiels sprechen. Du hast ja gerade schon gesagt, Leipzig ist dann nochmal in Führung gegangen und du hast dich umgesehen, wie die Leute so reagiert haben. Also ganz ehrlich, wenn du dir die Saison des TVB Stuttgart anschaust, ist das eigentlich eine Saison, in der du absteigen musst. So wie die teilweise Handball gespielt haben, das war überhaupt nicht gut.
Ja, also in Vorbereitung auf das Spiel habe ich mir auch nochmal versucht herzuleiten, wie das eigentlich alles passieren konnte. Da muss man, finde ich, im letzten Sommer anfangen mit der Pleite des Co-Sponsors Wohninvest, der in Stuttgart, glaube ich, ein massives finanzielles Loch hinterlassen hat. Das hatte dann auch Auswirkungen auf die Kaderplanung, wenn du dir anschaust, wie der Kader im letzten Sommer aufgestockt wurde nach den Abgängen. Dann waren das ja zum großen Teil sehr, sehr junge Spieler. Für die allermeisten kam dieser Schritt auch noch deutlich zu früh. Gerade Luka Krivokapic, der Torhüter, Bruno Regar, das hat man am Anfang dann gesehen. Auch Achilleas Toskas, der jetzt gestern nochmal auch ein ganz ordentliches Spiel gemacht hat. Aber gerade zum Beginn der Saison waren die komplett überfordert. Dann hattest du einen Max Häfner, der noch mit Kreuzbandriss ausgefallen ist bis kurz vor Weihnachten. Also die Ausgangslage war schon sehr, sehr schwierig. Der Kader war extrem dünn, qualitativ auch in der Breite besetzt. Und da hat sich Stuttgart einfach durchgeschleppt. Und dann kommst du als 15., glaube ich, aus der Hinrunde raus, hast 5 Punkte Vorsprung auf Erlangen, die dann massiv nachverpflichten. Und massiv meine ich einfach qualitativ mit der Verpflichtung von Viggo Kristiansson. Stuttgart hat ja vor allem auf der Torhüterposition dann mit Samuel Bellassen nochmal reagiert. Und dann bist du aber schon in dieser Abwärtsspirale drin. Und dann fängt auch der Kopf an zu arbeiten. Und ja, es gab Spiele, in denen Stuttgart wie gehemmt war, wie gelähmt war. Und dass das dann gestern doch noch gut gegangen ist, da können sich die Stuttgarter wirklich freuen. Und da hatten sie das Glück auf ihrer Seite, weil die logische Konsequenz hätte durchaus der Abstieg sein können. Da bin ich bei dir.
Jetzt habe ich gesagt, lass uns nochmal über die letzten 15 Minuten sprechen. Das ging natürlich auch hin und her. Und wenn du dann als die Mannschaft vor voller Halle, die unbedingt gewinnen muss, also zumindest mal einen Punkt holen, aber die besser gewinnen sollte, weil man kann ja nicht auf Unentschieden spielen, aber die unbedingt gewinnen muss, dann nochmal in Rückstand gerätst. Also ich bin dann doch beeindruckt, dass sie es wieder gedreht haben. Ich kannte am Ende das Ergebnis nicht und wir haben dann ja die Spieltagsübersicht, da standen die Ergebnisse und da habe ich mir gedacht, boah, mit einem gewonnen, das ist aber echt ein Ding gewesen. Hattest du in diesen letzten 15 Minuten gar nicht das Gefühl, dass denen das aus der Hand rutscht, dass die dann auch gelähmt sind, wie gehemmt, so wie du das gerade gesagt hast?
Definitiv. Also musst du überlegen, die letzte Leipziger Führung zum 28-27, das war in Minute 55 und 41 Sekunden, macht Moritz Preuß das 27-28. Danach trifft Leipzig gar nicht mehr und Stuttgart trifft eben noch zweimal. Samir Bellassen kommt ins Tor, hält 2 Bälle. Zu der Frage, wie mir die Stuttgarter Mannschaft in der Phase vorgekommen ist, da hat auch nicht mehr viel funktioniert. Also das war dann nicht so, dass man gedacht hat, jetzt gehen die nochmal in den Alles-oder-Nichts-Modus, sondern da sind auch Fehler passiert. Kai Häfner hat daneben geworfen, Bacani hat sich einen Wurf von außen genommen mit einem Megawinkel und ist an Domenico Ebner gescheitert. Also du hast die Nerven schlackern sehen und es war unfassbar, was auf der Auswechselbank auch abging. Die Leute sind auf und ab gelaufen. Na klar war dann auch irgendwann immer die Frage, wie steht es eigentlich in den anderen Hallen? Da war natürlich das Erlanger Spiel in Wetzlar noch interessanter als das in Bietigheim und der Deutlichkeit. Aber wie gesagt, also was da letztendlich diesen Ausschlag gegeben hat, ich glaube, da kann Stuttgart froh sein, dass sie dann auch zu Hause gespielt haben, dass sie die Fans im eigenen Rücken hatten. Und am Ende wirft erst Kai Häfner den Ausgleich zum 28-28. Das war genau diese Situation, die ich vorhin beschrieben habe. Rubin vertändelt den Ball. Kai Häfner als Linkshänder ist eigentlich von der Rechtsaußenposition dann noch hingesprintet, holt sich diesen Ball, wirft den irgendwie ins Tor. Und den Matchball zum 29-28 kriegt dann Barczani, der 2 Minuten vorher aus vielversprechender Position an Ebner gescheitert ist und wirft den dann noch rein. Der einzige oder einer der wenigen Spieler aus der eigenen Jugend beim TVB Stuttgart, der dann noch im Sommer gehen muss, das sind Geschichten, die kannst du dir vorher auch nicht ausdenken.
Also sehr viel hin und her in Stuttgart und eine Saison, die sie am liebsten sofort vergessen wollen. Sie bekommen jetzt mit Micha Kaufmann natürlich einen Trainer, der mit vielen Vorschusslorbeeren nach Stuttgart kommt. Da bin ich sehr gespannt. Er bringt ja auch den ein oder anderen Spieler mit und er möchte diesen Kader wahrscheinlich vom Spielstil her an seine Art von Handball anpassen. Ich bin sehr gespannt, ob das so funktionieren wird. Ich sehe vor allem die Abwehr, also die Spieler, die Stuttgart hat, für die Abwehr von Kaufmann nicht so für geeignet. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Kommt ja auch immer drauf an, wie die Spieler sich dann darauf einlassen. Über Erlangen haben wir in dieser Saison das ein oder andere Mal schon gesprochen. Es ging hin und her. Du hast auch gesagt, sie haben natürlich, was die Qualität angeht, nochmal sehr nachverpflichtet. Sie haben 4 der letzten 5 Spiele gewonnen und sich dadurch ja dann auch gerettet. Unter anderem mit diesem ganz, ganz wichtigen Schlüsselerfolg in Bietigheim. Sind denn jetzt aus deiner Sicht, und ich glaube, bei Potsdam sind wir uns da einig, stand ja auch schon länger fest, die beiden schlechtesten Mannschaften der Liga abgestiegen?
Das ist eine harte Frage. Das würde ich nicht so unterschreiben, weil ich glaube, dass Bietigheim und Stuttgart schon sich auf einem Niveau bewegen. Ich würde da fast zum Ende der Saison noch Wetzlar reinnehmen. Die hatten einfach eine gute Phase, so kurz vor Weihnachten oder glaube ich dann auch danach noch, wo sie mal so einige Punkte sammeln konnten. Wenn man jetzt sieht, was da hinten raus passiert ist, wären die auch nochmal ein Team gewesen, das sich da unten hätte wiederfinden können. Nein, ich glaube, dass mit Bietigheim die Mannschaft abgestiegen ist, die es einfach nicht geschafft hat, auch personell nochmal nachzulegen und das abzufangen, was mit der Verletzung von Dominik Klaus, die ich für elementar halte, auf halb rechts, der für mich einer der absoluten Schlüsselspieler dieser Mannschaft ist, was sie nicht gelungen ist, zu kompensieren. Ich weiß, dass Bietigheim das versucht hat in der Winterpause, dass sie dran waren an verschiedenen Spielern, aber es einfach nicht gereicht hat. Da fehlt einfach auch Geld, das muss man so hart sagen. Ich glaube, Bietigheim bräuchte ungefähr 1 Million Euro mehr Etat, um eine Mannschaft dann auch mal so aufzustellen, dass sie sich mittelfristig in der Bundesliga halten kann. Und dann reden wir bitte nochmal über diese kuriosen, wahnsinnigen Ergebnisse der letzten Wochen. Da kannst du ja auch nicht sagen, Bietigheim ist abgestiegen, weil sie einfach die schlechteste Mannschaft waren. Bietigheim ist abgestiegen, weil der HC Erlangen Spiele gewinnt, die sie vielleicht in der Hinrunde nicht gewonnen hätten. Zum Beispiel auch gegen die Rhein-Neckar-Löwen Anfang Mai sehr deutlich zu Hause. Und auch der TVB Stuttgart in Mannheim gewinnt. Da werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drüber sprechen. Das hat dann erstmal per se nichts mit Bietigheim zu tun. Was Bietigheim sich vorwerfen lassen muss, ist zum Beispiel die letzte Viertelstunde im Heimspiel gegen Erlangen, wo man ja drauf und dran war, auch den Klassenerhalt klarzumachen oder zumindest die Chance gehabt hätte, aber nicht in der Lage war, mit dieser Situation umzugehen. Da ist dem Bietigheimer nichts mehr gelungen. Es hat sich keiner möglich mehr getraut, Verantwortung zu übernehmen, außer Tom Wolf. Und das reicht dann eben nicht. Und das sind Elemente oder Sequenzen aus dieser Saison, wo Bietigheim, wenn sie selbstkritisch sein wollen, drauf gucken können und sagen, ja, da haben wir es vielleicht liegen lassen. Aber wie gesagt, also ich habe es einleitend gesagt, Stuttgart hatte Glück und Stuttgart hätte sich auch nicht beschweren können, wenn es den TVB getroffen hätte gestern.
Du hast natürlich recht, Bietigheim hat ein bisschen was liegen lassen, nicht nur in diesem Heimspiel gegen Erlangen, sondern auch im Heimspiel, und das ist das Kuriose, gegen die SG Flensburg-Handewitt. Da haben sie hochgeführt und am Ende nur unentschieden gespielt. Ein Zähler mehr, und du setzt natürlich auch die anderen Mannschaften vor dem letzten Spieltag nochmal mehr unter Druck, dass ein Unentschieden dann nicht reicht aufgrund der besseren Tordifferenz, sondern dass sie dann gewinnen müssen. Das haben sie verpasst, und hätten sie das Spiel gewonnen, glaube ich, wären sie am Ende auch in der Liga geblieben. Dann wäre der Druck auf Erlanger vor dem direkten Duell nochmal größer gewesen. Aber ich glaube, und da hast du völlig recht, dass natürlich die fehlende Nachverpflichtung nach der Verletzung von Dominik Klaus am Ende doch noch ein ganz, ganz gewichtiges Wörtchen mitgeredet hat im Kampf um den Klassenerhalt. Wir haben zwar im ersten Teil der Sendung auch schon über dieses Ergebnis Rhein-Neckar-Löwen gegen Stuttgart gesprochen und sind da in die Tiefe gegangen. Fliegst du eigentlich während der Saison nach Mallorca?
Tatsächlich nicht. Ich mache das dann auch ganz gerne nach der Saison, weil da der Kopf frei ist und ja, ich das einfach lieber mag. Aber wenn ich das machen würde, hätte es bei mir ja auch nicht die Konsequenzen, die es jetzt in dem Fall hat. Ich möchte da das gar nicht groß bewerten, ob das für die Rhein-Neckar-Löwen die richtige Entscheidung war oder nicht, das zu tun. Fakt ist, sie haben Tür und Tor geöffnet für diese Diskussion, die es jetzt spätestens auch nach der Aussage von Iker Romero gab, dass er das Uwe Gensheimer und Sebastian Hinze und den Spielern dort nie vergessen wird, dass sie das gemacht haben. Weil wenn du das tust, dann musst du danach liefern, um dich nicht angreifbar zu machen. Das haben sie nicht geschafft. Und ja, das öffnet die Tür für Vorwürfe und auch für schlechte Gefühle. Gerade in so einer emotionalen Lage wie dann direkt nach dem Abstieg kann ich die Aussagen von Iker Romero zu 100% nachvollziehen. Aber muss auch nochmal sagen, abwiegend, dass es noch 3, 4, 5 andere Momente gibt. Und hätte Bietigheim sich jetzt gestern gerettet, dann hätten vielleicht andere Mannschaften wie der HC Erlangen oder der TVB Stuttgart auch noch mal gefragt, was war eigentlich in Leipzig los? Wie kann das passieren? Also da hätte dann jede Mannschaft so ein Strohhalm gefunden, an den sie sich klammert und wo sie die Schuld vielleicht nicht ganz bei sich selbst gesehen hätte.
Am Ende, das habe ich vorhin schon gesagt, hast du 34 Spiele Zeit, dich selber in eine Position zu bringen, wo du nicht von anderen abhängig bist, um deine Saisonziele zu erreichen. Das hat die SGB BM Bietigheim nicht geschafft und deswegen sind sie am Ende abgestiegen. Wir wollen mal noch ganz kurz, ganz weit vorausblicken auf das, was in der nächsten Saison dann da unten im Tabellenkeller los sein könnte. Aufgestiegen sind der Bergische HC und GWD Minden. Jetzt hat der BHC in der Rückrunde alle Spiele gewonnen. 17 Spiele, 17 Siege. GWD Minden ist mit viel Dusel aufgestiegen. Dann haben wir natürlich dann noch Stuttgart mit einem neuen Trainer und einem neuen System und ein paar neuen Spielern. Erlangen, die sich wieder fangen müssen. Wetzlar, die mit einem ganz miesen Gefühl aus der Saison rausgehen. Leipzig, die mit einem ganz miesen Gefühl aus der Saison rausgehen. Und ich möchte auch noch Göppingen und Eisenach mit in die Verlosung reinnehmen. Wobei ich bei Göppingen das Gefühl habe, wenn die jetzt mit deutlich weniger Umbruch in die neue Spielzeit gehen, dass das zusammenwachsen wird. Die haben einige sehr, sehr interessante junge Spieler, vornehmlich aus Schweden. Und bei Eisenach natürlich die Frage, wie läuft das dann mit dem Trainerwechsel? Sebastian Hinze lässt einen ganz, ganz anderen Handball spielen als Micha Kaufmann. Also ich glaube, der Abstiegskampf in der kommenden Saison, der wird hochspektakulär. Vielleicht qualitativ nicht der allerbeste, aber ich weiß nicht, ich will da kaum Vorhersagen treffen.
Ich sehe das wie du. Also dass man die beiden Aufsteiger da mal mit reinnimmt, grundsätzlich ist ja kein Hot-Take. Die müssen sich jetzt erstmal wieder beweisen und gilt vor allem für Minden. Der BHC hat da schon einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, aber die erste Liga ist immer noch mal was anderes. Wir haben nach wie vor Stuttgart mit drin. Also da bin ich jetzt auch mal gespannt. Du hast es schon gesagt, wie gut eigentlich dieser Fit ist. Micha Kaufmann und der TVB. Ich frage mich zum Beispiel auch, wird Lenny Rubin einen Platz haben in der Offensive? Weil so einen klassischen Shooter, gut, Marco Grigic in Eisenach kann das auch, aber der hat auch nochmal eine andere Qualität. Das wird sich alles zeigen, ob dieses System dann so funktioniert. Wird wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen Zeit brauchen, ist meine Vermutung. Die HSG Wetzlar muss sich wirklich gut überlegen, was zur neuen Saison passiert, weil das war unterirdisch, was da hinten raus passiert ist. In Leipzig bin ich sehr, sehr gespannt. Also auch da glaube ich, dass da viele Steine nochmal umgedreht werden. Eventuell gibt es auch da nochmal einen Trainerwechsel. Und den braucht dieser Verein, denke ich, dringend, weil sonst schlittern die nächste Saison definitiv in diese Zone da unten rein. In Göppingen, gebe ich dir recht, ist die Tendenz extrem positiv. Bernd Matschke hat da mit vielen, vielen jungen Spielern jetzt auch ein paar Monate Zeit gebraucht, damit sich das so entwickelt. Aber auch Göppingen ist tendenziell eine Mannschaft, die nicht sicher ist vor dem Abstiegskampf. Also ich würde mal sagen, Platz 13 bis 18 hat da nächste Saison lange mit zu tun. Das ist meine Vermutung.
Das wäre natürlich für uns als diejenigen, die da drauf schauen, ganz fantastisch. Dann habe ich noch eine letzte Frage, weil ich weiß, dass du auch im internationalen Handball sehr firm bist. Am Wochenende steht der Saisonabschluss an. Champions League Final Four mit Magdeburg, mit den Füchsen, dem frisch gebackenen Meister, mit Nord und mit Barcelona. Was erwartest du von dem Wochenende in Köln?
Das wird Wahnsinn, ich sag's dir. Also ich glaube, Nantes nehme ich da mal ein bisschen raus. Die habe ich auch schon kommentiert in dieser Saison. Und das ist eine gute Mannschaft, die aber auch schon im Viertelfinale hätte rausfliegen können. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie die sich so verkaufen. Ich glaube, für die ist das ein Wochenende zu genießen. Barcelona ist immer ein Favorit auf den Titel, genauso wie Magdeburg, glaube ich, jetzt gerade erst recht, weil die wollen natürlich noch diesen Titel gewinnen. sind jetzt in der Liga leer ausgegangen. Aber was willst du mit den Füchsen machen? Ja, auch Gitzel hat es gestern nochmal gesagt. Sie denken auch von sich selber momentan, sie sind die beste Mannschaft der Welt. So sind sie auch gerade auf der internationalen Bühne dann in der K.O.-Phase aufgetreten. Also wer soll diesen Titel gewinnen, wenn nicht die Füchse? Aber gegen diese Magdeburger und gegen Barcelona grundsätzlich, wow, also das wird nochmal richtig krachen. Ich glaube, das wird Handball auf allerhöchstem Niveau. Ich glaube, dass das dramatisch wird in jedem Spiel. Deswegen freue ich mich extrem drauf. Ich bin auch vor Ort und das wird nochmal ein richtiges Handballbad in dieser ganzen, ja, in dieser ganzen Gemengelage aus Emotionen, aus Dramatik und mit den besten Handballern dieses Planeten. Was gibt's Besseres?
Es ist der perfekte Abschluss der Saison. So ist das jedes Jahr. Auch wenn vielleicht mal ein Finale ein bisschen deutlicher ausfällt, wenn der FC Barcelona mit dabei ist. Aber was wir in den vergangenen 15 Jahren in dieser Halle Ende Mai, Anfang Juni alles schon gesehen haben, das ist wirklich so spektakulär gewesen. Und ich bin da komplett deiner Meinung. Ich glaube, dass das am Wochenende exakt genauso sein wird. Viel Drama, viele Emotionen und spektakulärer Sport. Wie viel Handball gibt's bei dir im Sommer?
Dosiert, aber doch. Ich werde ein bisschen Handball begleiten auch. Zum Beispiel freue ich mich auf die deutsche Beachhandballmeisterschaft und auch auf die internationalen Turniere, die jetzt auch bei Dein übertragen werden. Das ist eine Sportart, die ich sehr, sehr spannend finde, die ich glaube auch Zukunftsperspektive hat, was die Olympischen Sommerspiele angeht, Beachhandball, und die nochmal ein paar andere Elemente mitbringen als der Hallenhandball. Von dem her wird das definitiv keine Handballfreizeit bei mir.
Und wir haben ja auch noch Jugend- und Juniorenturniere, die stehen auch an auf allerhöchstem Niveau. Da freue ich mich immer drauf, weil das ja die Stars der Zukunft sind, die wir dann dort sehen. Vince, herzlichen Dank. Wir sind auf jeden Fall beide in Köln. Ich freue mich auch drauf, wenn wir dort miteinander ein bisschen quatschen und eine gute Zeit haben. Und jetzt gibt's noch eine letzte Pause und dann das Interview der Woche. Bis sofort. Interview der Wochezeit, und ja, es gibt wieder mal eine Menge zu besprechen und ich bin schon sehr gespannt, was mein Gast gleich zu sagen hat. Vorab aber wie immer der Hinweis auf patreon.com/kreisab oder auf unsere Seite bei PayPal. Da findet ihr den Link in den Shownotes der Sendung. Da könnt ihr gerne Kreisab unterstützen und ihr könnt uns ja gerne folgen auf den verschiedenen sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem auch bei Instagram. Ich weiß, das sage ich immer wieder, aber je mehr Leute dort unterwegs sind, desto besser ist das. Und da gibt es eben auch einige Informationen rund um diese Sendung. Und jetzt sage ich erstmal hallo und herzlich willkommen an Maike Schmelzer. Hallo Maike.
Hallo Sascha.
Was soll ich denn jetzt sagen? Spielerin von HC Donarea Brela oder soll ich sagen Spielerin der HSG Bensheim-Auerbach?
Ja, also rein faktisch bin ich ja bis Ende Juni noch bei Brela unter Vertrag, aber ab 1.7. startet dann das neue Kapitel, von daher ist es so eine Übergangslösung.
Ja, damit können wir auf jeden Fall leben. Wir wollen ein bisschen zurückschauen, vor allem auf deine Zeit im Ausland, die du im Gespräch mit mir mal auch ein bisschen als Abenteuer bezeichnet hast, als wir uns mal unterhalten haben, abseits der Mixed Zones dieser Welt. Und das ist natürlich schon sehr speziell, wenn man so einen Schritt geht. Du warst 7 Jahre lang beim Thüringer HC unterwegs, hast dich dort in die Nationalmannschaft gearbeitet. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Und du hast an allen Turnieren teilgenommen und du hast dann irgendwann auch natürlich mit dem THC Titel gewonnen, Champions League gespielt und so weiter. Und dann kam die Entscheidung, ich verlasse den Verein. Und plötzlich ging es dann nach Rumänien.
Ja, also wo soll ich anfangen? Du hast es gerade erwähnt, ich habe auch schon relativ früh für mich gesagt, dass ich gerne mal im Ausland Handball spielen möchte. Das Wunschziel war jetzt nicht primär Rumänien. Dafür kennt man, glaube ich, zu wenig dieses Land. Man weiß sehr, sehr wenig über diese Liga. Ich hatte damals mit dem THC gegen Baia Mare gespielt oder auch gegen Chesame Bukarest. Aber so richtig viel weiß man darüber nicht. Und ich glaube, so als Mitteleuropäer würde man als Wunschziel wahrscheinlich Ungarn, das am weitesten östliche Ziel in Europa, einordnen. Aber ja, manchmal kommt es so, wie es kommen soll. Und ich hatte ein sehr interessantes Angebot von Bystrica und habe dann gesagt, okay, warum eigentlich nicht? Das hört sich sehr gut an. Ich werde das machen. Und im Endeffekt, jetzt in der Nachsicht, muss ich auch sagen, es war somit die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, damals den Weg nach Rumänien zu gehen.
Jetzt hast du gesagt, den Weg nach Rumänien, und Ja, du hast jetzt 4 Jahre in Rumänien gespielt, nach einem Jahr in Bystrica ging es dann nach Brăila, aber eigentlich hätte es eine andere Station werden sollen. Du warst nämlich schon auf dem Weg nach Russland. Und Russland, das ist natürlich jetzt ganz anders zu betrachten, viele, viele Jahre später. Es gab ja dann auch nochmal die Pandemie. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, wie die Situation damals für dich war.
Genau, also ich glaube, ich muss das ein bisschen anders noch einordnen. Also der Weg nach Russland, der war nach meinem ersten Auslandsjahr in Rumänien. Ich glaube, das war die WM in Spanien, die wir eigentlich ganz gut gespielt haben und was auch so eins meiner besten Turniere war, was ich jetzt sagen kann. Danach kamen tatsächlich auch Anfragen aus Champions League Vereinen und ich hatte mich damals noch im Dezember eigentlich entschlossen, zu Moskau zu wechseln. Nach dem ersten Jahr in Bystrica und ja, ich glaube 2 Monate nach der Vertragsunterschrift fing dann der Krieg an in der Ukraine und dann habe ich mir relativ schnell eigentlich den Entschluss gefasst, dass ich nicht nach Russland gehen möchte und es wurde ja dann auch so gehandhabt von der EHF, dass die russischen Vereine aus der Champions League ausgeschlossen wurden, was dieses primäre Ziel in der Champions League wieder zu spielen ja auch zunichte gemacht hatte. Und genau, dann musste ich quasi im März nochmal neu anfangen und einen Verein suchen, weil für mich klar war, dass ich nicht in Bystrica bleiben möchte. Da muss ich ein bisschen ausholen. Die Saison, wir sind da reingestartet mit dem Ziel, unter die ersten 4 zu kommen. Es wurde ein neuer Trainer geholt, Kim Rasmussen damals. Es wurden einige Spielerinnen verpflichtet, eben mit dem Ziel, dieses Projekt Bystrica unter die ersten 3, 4 zu führen, ja, zu starten. Die Saison allerdings war so dermaßen chaotisch. Es wurden Spielerinnen rausgeschmissen, der Trainer wurde relativ rausgeschmissen. Wir haben ganz und gar nicht diese Leistung bringen können, um da irgendwie oben mitspielen zu können. Und das war für mich zum einen das erste Jahr im Ausland, dann in Rumänien, wo einfach die Mentalität eine etwas andere ist. Ich habe da das erste Mal so richtig gelernt, was Druck eigentlich heißt. Ich dachte immer, beim THC hat man auch Druck, weil man natürlich Titel gewinnen musste in diesen Jahren, in denen ich da gespielt habe. Aber was das wirklich bedeutet, habe ich erst in Rumänien gelernt. Und ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich da so gut entfalten kann, dass ich mich da so wohlfühlen kann, dass ich diesen Weg mit Bystrica weitergehen möchte. Ich will gar nicht sagen, dass der Verein irgendwie, dass er mich schlecht behandelt hat, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Aber ich habe einfach für mich entschlossen damals, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Und mit dem Hintergrund, dass ich eben Angebote hatte, auch Champions League zu spielen, so kam dann die Entscheidung mit Moskau. Ja, und dann im März musste ich eben schauen, okay, wo ist jetzt überhaupt noch Platz? Und dann über meine Berateragentur kam Brăila auf mich zu. Ich war, als ich die Anfrage gehört habe, nicht ganz begeistert, weil ich dachte, okay, Rumänien, ist das das Richtige für mich? Ich weiß es nicht. Hab dann aber gesagt, okay, ich rede mal mit dem Präsidenten. Der war damals ungefähr ein halbes Jahr in Brăila. Der hat da übernommen von jemandem, der, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ich sag mal, am Rande der Legalität gearbeitet hat. Und ich hatte dann das erste Gespräch mit Adrian Manole, so heißt er, und habe gemerkt, was der für ein Feuer hat und war total begeistert und habe mich dann eben entschlossen, okay, mein Weg soll in Rumänien weitergehen und zu Brăila führen. So ein bisschen musste ich jetzt ausholen, damit man die Zusammenhänge versteht, aber so bin ich dann in Brăila gelandet.
Boah, Maike, jetzt habe ich 20 Nachfragen. Jetzt muss ich genau überlegen, wo ich anfange. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte ein Schlagwort zunächst mal rausgreifen. Du hast gesagt, du hast dort erst gelernt, was es heißt, Druck zu haben. Wie hast du das denn gemerkt? Wie hat sich das geäußert?
Ja, also es ist so, in Rumänien wird natürlich einiges an monetären Mitteln in den Frauenhandball gesteckt. Diese Mittel sind nicht nur von Sponsoren, ganz im Gegenteil, der geringste Teil kommt von Sponsoren, der größte Teil kommt eigentlich aus öffentlichen Geldern. Das heißt, wenn da viel Geld reingesteckt wird, dann möchte man natürlich auch Ergebnisse. Und wenn diese Ergebnisse ausbleiben, das heißt, wenn man 3 oder 4 Spiele am Stück verliert, dann geht's schon los. Dann werden Meetings einberufen, dann muss die Mannschaft zu einem Psychologen. Also lauter solche Geschichten, die es nicht unbedingt einfacher machen, frei Handball zu spielen. Und dann kam eben in dieser Saison noch dazu, dass unser Trainer relativ früh rausgeschmissen wurde, mit dem ich eigentlich sehr, sehr gut zurechtkam, wo ich auch immer noch sage, das war einer der besten Trainer, die ich hier hatte, weil er mich einfach auch weiterentwickelt hat. Und ja, es sind lauter so kleine Zahnrädchen, ja, die bräuchten eigentlich ein bisschen Öl, Und da merkst du schon, wie auf jeder einzelnen Spielerin auch der Druck erhöht wird. Wir müssen Spiele gewinnen, wir müssen Spiele gewinnen, wir wollen da hoch. Wenn dir angedroht wird, ja, ihr bekommt kein Gehalt, weil die Resultate einfach nicht stimmen, dann ist das was anderes. Sowas habe ich in Deutschland noch nie erlebt. Und das meine ich damit. Ich würde auch sagen, dass ich das zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht so formuliert hätte. Aber jetzt in der Nachsicht würde ich schon sagen, dass da echt ein gehöriger Druck auf uns Spielerinnen auch gelastet hat und ich da auch irgendwie gelernt habe, dann damit umzugehen.
Hat dich das zu einer besseren Spielerin gemacht, auch wenn die Frage vielleicht komisch klingen mag?
Boah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass meine Einstellung ein bisschen verändert hat, dass ich mich dahingehend weiterentwickelt habe, das vielleicht ein bisschen mehr als meinen Job zu sehen und zu wissen, okay, ich muss meine Leistung bringen für die Mannschaft und auch für den Verein. Aber ob es mich jetzt sportlich weitergebracht hat, das mag ich bezweifeln. Das glaube ich nicht, aber so allein vom Charakter her, von der Persönlichkeit, glaube ich schon, dass ich mich da weiterentwickelt habe.
Aber ist es nicht genau das, was man vielleicht braucht, dass man ein bisschen abgehärteter ist, ein bisschen cooler? Du hast gerade gesagt, dass du das dann vielleicht mehr als deinen Job gesehen hast und dass das vielleicht dann auch dafür sorgt, dass man in manchen engen, hitzigen Spielen einen kühleren Kopf bewahrt?
Ja, unbedingt. Also daran glaube ich auf jeden Fall. Ich denke, dass solche Erfahrungen und eben die Weiterentwicklung, die man selbst für sich nimmt. Ich weiß nicht, wie andere Spielerinnen damit umgehen. Aber ich kann sagen, dass mein Weg eben der war, dass ich mich so ein bisschen, also den Mensch Maike und die Handballerin Maike so ein bisschen abgekapselt habe in diesen Situationen. Dass ich wusste, okay, das ist mein Job und ich liebe diesen Job. Und deswegen will ich versuchen, den so gut es geht zu machen. Aber das hat nichts mit dem Menschen zu tun. Also wenn wir verlieren, dann bin ich ja kein schlechter Mensch. Ich habe ja trotzdem versucht, dass wir gewinnen und dass wir die Punkte holen. Und dieser Weg war gar nicht so einfach, aber das habe ich irgendwann geschafft. Und ich glaube auch, dass es mich als Spielerin extrem weitergebracht hat, das so zu sehen. Und da eben die Leistung in Drucksituationen trotzdem bringen zu können, weil man einfach so ein bisschen die Emotionen auch auf die Seite packt.
Dann kommen wir nochmal zurück zur Situation rund um die Weltmeisterschaft 2021, die du eben auch erwähnt hast. Und dann dieses Angebot, das kam aus Moskau, von ZSK Moskau, damals ein Champions League Teilnehmer zusammen mit Rostov, die beiden Mannschaften, die aus Russland mit dabei gewesen sind. Du hast damals ein sehr gutes Turnier in Spanien gespielt, sowieso eine tolle Weltmeisterschaft, wo es dann knapp nicht gereicht hat, ins Halbfinale einzuziehen. Ich meine, du hattest einen Fehlwurf im gesamten Turnier und das ist natürlich insbesondere für eine Kreisläuferin eine herausragende Quote, müssen wir nicht drüber sprechen. Wenn dann so ein Angebot kommt aus einem Land, das generell als speziell gilt, glaube ich, unabhängig von dem, was seitdem passiert ist in diesem Land, auch im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Ja, wie nimmt man das dann wahr? Da kommt dann irgendwie ein Anruf von deinem Berater, von der Agentur und die sagen dir dann, ZSK Moskau möchte dich gerne verpflichten und die haben jetzt auch nicht wenig Geld und die haben jetzt auch keine schlechte Mannschaft. Was sagst du dazu? Du hast ja dich dann auch entschieden, das zu machen. Dafür wird es ja Gründe gegeben haben.
Ja, klar. Also ich hatte natürlich im Laufe meiner Karriere schon auch sportliche Ziele und ich durfte ja beim THC, ich glaube, 5 Saisons in der Champions League spielen und habe das auch sehr genossen. Das war für mich auch ein Abenteuer. Ich kam ja damals zum THC von Mainz 05. Wir hatten in der zweiten Liga gespielt, sind dort fast abgestiegen. Also dieser Schritt war ja riesig. Und mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, mich mit den Spielerinnen zu messen, die ich eigentlich nur aus dem Fernsehen kannte bis dato. Und ich habe aber auch gemerkt, dass es zu diesem Zeitpunkt in Deutschland schwierig war, da wirklich auf höchstem Niveau zu konkurrieren. Und neben dem Ziel, mal ins Ausland zu gehen, hatte ich auch eigentlich das Ziel, dass ich irgendwann gerne mal in einem Champions League Final vorstehen würde. Und als dieser Anruf kam mit dieser Information, dachte ich natürlich, okay, dieses Ziel könnte Form annehmen. Und zugleich kam aber auch der Gedanke, okay, Russland, ja, also Deutschland und Russland sind jetzt politisch gesehen relativ weit auseinander. Die Informationen, die wir über Russland bekommen, sind jetzt nicht alle unbedingt positiv. Von daher musste ich mir da schon Gedanken machen, ist es mir das wert? Und kann ich da das Sportliche über die Differenzen stellen, die wir vielleicht in der Gesinnung haben? Ich will es mal so sagen. Und die Voraussetzungen, die bei Moskau einfach herrschten, haben mich dann im Endeffekt davon überzeugt, dass ich diesen Weg versuchen möchte, dass ich schauen möchte, okay, vielleicht muss ich das auch erstmal selbst kennenlernen und mir ein eigenes Bild machen, wie es ist, dort zu leben mit dieser Verbindung eben, dass man Champions League auf dem höchsten Niveau spielen kann. Und deswegen hatte ich mich dann dazu entschlossen, diesen Weg zu gehen. Dass das dann alles anders kam, ja, das ist eine andere Geschichte. Das hat irgendwie das Schicksal so gespielt. Und auch da kann ich dann sagen, das war im Endeffekt das Beste, was mir passieren konnte, dass ich bei Braila gelandet bin.
Jetzt müssen wir denjenigen, die sich geografisch nicht so auskennen, mal erklären, wo diese Stadt eigentlich liegt. Und zwar an der Grenze zu Moldawien und der Ukraine. Also am fast östlichsten Zipfel von Rumänien. Und ich selber tatsächlich bin noch nie in Rumänien gewesen, obwohl es natürlich handballtechnisch mega interessant ist, insbesondere in Bukarest mit zwei Frauenmannschaften in der Champions League in der vergangenen Saison, mit einer Männermannschaft in der Champions League und so weiter und so fort. Also eigentlich total interessant, da mal hinzufliegen. Ist ja auch gerade, wo ich unterwegs bin in Dortmund, hier super zu erreichen mit dem Flugzeug. Also es wäre eigentlich gar kein Thema. Trotzdem habe ich das nie geschafft. Deswegen musst du jetzt allen auch mal erzählen, wie das eigentlich ist. Das ist auch eine Stadt mit so 150.000 Einwohnern. Ist keine Kleinstadt, sondern eher eine größere Stadt. Aber ja, der erste Gedanke war wahrscheinlich, boah, will ich da überhaupt hin? Das kann doch eigentlich nicht sein. Du hast jetzt eben auch erzählt von deinem Gespräch mit dem dann neuen Präsidenten. Und ihr habt ja auch mal hier Qualifikationsspiele für die Gruppenphase der European League in Dortmund gespielt. Und danach saßen wir in der Hotellobby zusammen. Und da habe ich auch festgestellt, dass dieser Verein eine unglaubliche Herzlichkeit ausstrahlt. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Das hatte ich so nicht erwartet. Das war also ein kompletter Unterschied zu Bystrica, kann man das so sagen?
Ja, das kann man gut und gerne so sagen. Das ist genau das Ding. Also, was du erzählst mit der Herzlichkeit in dem ersten Gespräch, das ich mit ihm hatte, er hat so gebrannt für dieses Projekt, hat mir viel erzählt, was er vorhat. Da weiß man ja dann immer nicht so richtig, okay, stimmt das jetzt oder ist das jetzt einfach nur, damit man die Spielerin bekommt? Aber irgendwie habe ich da was gespürt und ja, das hat mich auch alles bestätigt. Also dieses familiäre Gefühl, das wir in diesem Verein haben, mit allen möglichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dazugehören. Also ich glaube, in Rumänien ist das einmalig, ist das einzigartig. Und das ist auch der Grund, warum ich mich dort so unglaublich wohlgefühlt habe. Und du sprichst es an, die geografische Lage von Braila ist jetzt nicht unbedingt super gut. Und es ist auch eher eine Kleinstadt, würde ich sagen. Diese 150.000 Einwohner kommen mit allem, was so drumherum noch an Dörfern und kleinen Städten ist, zusammen. Und von daher ist das jetzt nicht die allerschönste Stadt, in der man leben kann. Aber das war mir egal. Also ich habe mich dort einfach menschlich und auch handballerisch so dermaßen wohlgefühlt. Habe dort Freunde gefunden, die ich wahrscheinlich mein Leben lang haben werde. Und das war für mich viel, viel wichtiger, als dass ich jetzt in einer ganz, ganz tollen Stadt lebe oder wohne. Und der einzige Nachteil an der geografischen Lage ist, dass die Reisen zu den Auswärtsspielen doch relativ lange sind. Aber selbst das war mir egal. Also da gewöhnt man sich einfach dran, wenn man diesen Willen hat, das auch so zu machen. Also ich glaube, wenn man nicht so dieses Intrinsische hat, dass man sich wo integrieren möchte, dass man sich wohlfühlen möchte, dann kann man da schon auch dran scheitern. Aber für mich waren einfach andere Dinge wichtiger, weshalb ich über diese langen Reisen oder auch die Stadt an sich so hinwegsehen konnte. Ich habe dort alles gefunden, was ich brauchte. Wir waren nicht weit weg von Bukarest, so ungefähr 2,5-3 Stunden Autofahrt. Und das hört sich vielleicht viel an, aber das ist in diesen Verhältnissen relativ kurz. Und auch zum Schwarzen Meer waren es nur so 2,5-3 Stunden. Also es war so ein ganz schönes Dreieck zwischen Braila, Bukarest und Constanța. Und dann findet man eben Dinge, die man da machen kann, die man erleben kann. Und ja, das Wichtigste ist natürlich immer noch der Job, also Handball. Und das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen dort.
Auch da habe ich wieder 20 Nachfragen. Intrinsische Motivation, sich anzupassen, hast du gerade gesagt. Das ist mega interessant, weil es ja auch Spielerinnen gibt, die zum Beispiel in Rumänien gespielt haben oder in Ungarn oder auch in Russland, deutsche Spielerinnen meine ich damit, die das nicht geschafft haben, denen diese Eigenschaft vielleicht auch fehlt. Wie bewertest du das, wenn du es jetzt ganz anders erlebt hast? Kannst du das nachvollziehen, dass denen das schwer gefallen ist, mit denen hast du ja auch teilweise in der Nationalmannschaft dann zusammengespielt, dass die Situation für die vielleicht eine ganz andere ist, hast du mit denen mal darüber gesprochen? Da gibt's ja einige Beispiele, die das alles ganz anders wahrgenommen und erlebt haben. Wenn ich schaue, Emily Berg beispielsweise in Budapest, seit Jahren total etabliert, fühlt sich da pudelwohl, hat die Sprache gelernt, die übrigens absolut schwierig zu lernen ist, kommt ja auch noch dazu. Und dann haben wir Spielerinnen, die nach 1, 2, 3 zwei Jahren merken oder vielleicht sogar schon nach einer Saison, nee, das funktioniert hier nicht, ich muss wieder nach Hause. Wie siehst du das als Spielerin, die das ja hinbekommen hat, sich anzupassen?
Ja, also zum Ersten will ich sagen, dass ich das gar nicht bewerten möchte und das auch eigentlich gar nicht bewerten kann, weil das ist so individuell. Für mich hat das sehr, sehr gut funktioniert, aber ich kann niemandem irgendwie einen Vorwurf machen, wenn das für sie nicht funktioniert. Und es gibt auch für alles Gründe. Und ich glaube, wenn ich weiter beispielsweise in Bystrica geblieben wäre, ich weiß nicht, ob ich da 3 Jahre noch weiter gespielt hätte. Das kann ich nicht sagen. Das ist jetzt Retrospektive. Hätte, wäre, wenn, Konjunktiv. Man weiß es nicht. Ich glaube schon, dass man in ein Umfeld reinkommen muss, das es einem einfach macht, sich zu integrieren. Und dennoch glaube ich trotzdem, dass man so eine gewisse Eigeninitiative auch braucht, um sich zu integrieren. Und je einfacher das ist, desto besser. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das in anderen Vereinen oder in anderen Ländern auch einfach schwieriger ist. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass das dann gescheitert ist, sondern man hat ja diese Erfahrung gemacht und man hat für sich selbst erkannt, das ist nichts für mich. Und ich finde, das ist ein Riesenschritt und das bedarf auch Mut zu sagen, das ist nichts für mich, ich ändere das, weil ich mich hier nicht wohlfühlen kann oder ich fühle mich nicht wohl und ich muss einen anderen Weg gehen, um meine Leistung zu bringen. Und das finde ich sehr, sehr mutig und deswegen kann ich da gar nichts Schlechtes dran finden. Für mich hat das eben sehr gut funktioniert so, weil ich mich dort wohlgefühlt habe, weil ich mich auch versucht habe zu integrieren. Aber ich kenne auch Spielerinnen, die sich in Braila nicht so wohlgefühlt haben. Es muss eben alles irgendwie stimmen. Und ja, das ist sehr, sehr individuell.
Du hast ja auch versucht, also ist dir auch gelungen, die Sprache zu lernen. Ich weiß nicht, wie fließend du sie mittlerweile sprichst, aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der aufzeigt, dass du das einfach wolltest. Also, dass du natürlich auch mit den Leuten kommunizieren wolltest und jetzt sprechen die dann ja auch Englisch innerhalb des Vereins und auch die Mitspielerinnen sowieso, weil ihr wart ein sehr, sehr internationaler Haufen. Hat das vielleicht auch nochmal geholfen, dass ihr so viele Spielerinnen aus dem Ausland wart? Ihr hattet Serbinnen mit dabei, Russinnen, Brasilianerinnen und so weiter und so fort. Für die war das ja auch alles Ausland.
Ja, natürlich. Also ich glaube, es ist schon was anderes, wenn man in eine Mannschaft kommt, in der 15 Rumäninnen spielen und man selbst ist die Ausländerin. Ich glaube, da wäre die Erfahrung ganz anders gewesen. Um auf das Sprachliche mal einzugehen, also für mich war klar, als ich wusste, ich werde nach Rumänien wechseln, ich möchte versuchen, die Sprache zu lernen, weil ich weiß, wie es in Deutschland ist. Wir hatten beim THC auch immer viele Ausländerinnen, wir haben sehr viel Englisch geredet, aber im Endeffekt ist es eigentlich das Beste, wenn man zumindest die Sprache des Landes versteht. Also Kleinigkeiten, Danke, Hallo, Bitte, wer ich bin, solche Sachen und eben diese Handballterminologie. Und das hatte ich schon ein bisschen angefangen, bevor ich dann nach Rumänien kam, um einfach zu zeigen, okay, ich bin da. Ich will mich auch integrieren und ich will zeigen, dass ich was zurückgeben kann. Und natürlich ist in dem ganzen Handballkomplex in Rumänien, es spielen so viele Ausländerinnen dort, dass in den meisten Vereinen einfach Englisch gesprochen wird. So war das auch in Bystrica, so war das auch in Braila. Wir hatten die kürzeste Zeit eigentlich einen rumänischen Trainer, der schon versucht hat, auch ein bisschen Rumänisch zu sprechen, wo es mir eben auch geholfen hat, dass ich das meiste verstanden habe. Also ich würde sagen, ich spreche jetzt nicht perfekt Rumänisch und auch nicht super flüssig, aber ich verstehe sehr, sehr viel und ich kann mit dem Wortschatz, den ich habe, auch gut antworten. Und ich habe schon gemerkt, dass gerade so in der Halle bei den Fans, dass das sehr, sehr gut ankam, dass man so ein paar Sätze auch auf Rumänisch austauschen konnte, weil in dieser Region gerade im Alltag sehr, sehr wenig Menschen Englisch sprechen. Und klar, Handball ist das eine, aber es gibt eben auch noch ein bisschen mehr Leben drumherum. Und dafür war es einfach gut, dass ich da ein bisschen die Sprache gelernt habe und mich so eben auch integriert habe. Aber ja, in Braila, in der Mannschaft an sich und auch mit unserem dänischen Trainer, der dann kam, war die Amtssprache natürlich Englisch und auch mit Präsidenten und Physiotherapeuten etc. Das war schon einfacher, dann Englisch zu sprechen.
Jetzt hast du gerade die Fans erwähnt. Wenn ich dann auch sehe, was der Verein gepostet hat, als du dann quasi jetzt gegangen bist, ja, also ich habe den Eindruck, die lieben dich da.
Ja, wir hatten schon ein ganz gutes Verhältnis. Ich glaube, die Fans haben das honoriert, dass ich wirklich versucht habe, alles zu geben für diesen Verein, dass ich gekämpft habe und auch Emotionen zeige und ja auch meine Leistungen ordentlich waren. Aber es ist total das schöne Gefühl, wenn man weiß, man hat irgendwie so eine zweite Heimat, obwohl das ganz, ganz weit weg von der eigentlichen Heimat ist. Ich habe diesen Verein wirklich unheimlich in mein Herz geschlossen und ich glaube, dass auch die Fans mich so ein bisschen ins Herz geschlossen haben und das ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl. Ich kriege da auch immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass das einfach so passiert ist.
Jetzt ist ja aber auch diese Stadt kein Ort, wo man mal eben hinreisen kann. Also würdest du jetzt in Bukarest zu Hause gewesen sein in den vergangenen Jahren, dann könntest du da mal eben hinfliegen, in Anführungsstrichen, geht natürlich auch nicht während des normalen Spielbetriebs. Aber hast du vor, in Zukunft nochmal das ein oder andere Mal nach Braila zurückzukehren?
Auf jeden Fall. Also für mich steht außer Frage, dass ich nach Rumänien nochmal urlaubstechnisch reise. Ich habe das vorhin angesprochen. Ich habe dort auch wirklich tolle Freunde gefunden, die auch mittlerweile nicht mehr alle in Braila, aber so ein bisschen verteilt in der Liga und im Land wohnen und spielen. Und ich werde das auf jeden Fall in Angriff nehmen, wenn ich freie Zeit habe, dass ich nach Bukarest fliege, das ist ja einfach von Frankfurt aus, und dann eben meine Freunde dort besuche. Und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf.
Ja, aber erstmal muss noch ein bisschen Handball selbst gespielt werden, hoffe ich zumindest. Wir blicken ja jetzt hier sehr zurück und ich möchte mal kurz vorlesen, was in der Inhaltsangabe stand von Episode 236. Da steht, Maike Schmelzer hat das Turnier schon hinter sich. Da ging es um die Weltmeisterschaft 2019 in Japan. Und das ist ja auch ein wichtiges Kapitel deiner Karriere gewesen. Du bist Nationalspielerin gewesen, hast über 100 Länderspiele absolviert. Also bist jetzt in diesem Club 100, der vor einiger Zeit vom DHB gegründet wurde. Finde ich, ist eine sehr, sehr gute Initiative. Wenn du das jetzt rückwirkend alles betrachtest, die Zeit in der Nationalmannschaft, in der Champions League, im Ausland, was nimmst du für dich persönlich mit? Das müssen ja so viele Erinnerungen sein, da weiß ich gar nicht, also wüsste ich vielleicht gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil das kann einen ja auch überfluten.
Ja, so viele Erinnerungen, du sagst es, also ich kann es eigentlich mit einem Wort zusammenfassen, stolz. Ich bin unglaublich stolz auf den Weg und die Karriere, die ich bis hierhin gegangen bin. Ich habe zwar nicht alle Ziele erreicht, die ich mir mal gesteckt habe, aber trotzdem kann ich sagen, dass die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die Vereine, für die ich gespielt habe und auch die Titel und Medaillen, die ich mit den Vereinen gewonnen habe, das macht mich schon stolz. Und das möchte ich auf gar keinen Fall missen. Und ich kann auch sagen, ich bereue 0,0 die Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und auch natürlich mit der Nationalmannschaft, also über 100 Länderspiele, das ist schon was. Darauf kann man zurückblicken und sagen, ja, man hat da schon auch was geschafft, über Jahre hinweg da konstante Leistungen zu bringen, um sich eben für die Nationalmannschaft auch zu qualifizieren. Und unheimlich viele Turniere, mit dem Höhepunkt natürlich die Olympischen Spiele in Paris letztes Jahr. Da sind schon einige Träume in Erfüllung gegangen, wenn auch nicht alle, aber schon viele.
Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also die wenigsten können von sich behaupten, dass sie ihr Land bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Olympischen Spielen vertreten haben. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Bevor ich die Frage vergesse, möchte ich nochmal kurz auf Rumänien zurückkommen. Betrachtest du dieses Land jetzt deutlich anders, als du es betrachtet hast, bevor du dahin gewechselt bist, weil du zu Beginn unseres Gespräches so ein bisschen angedeutet hast, ja, der Präsident, der war so am Rande der Legalität unterwegs und das Bild, das man vielleicht von Rumänien hat, ist dann eventuell auch nicht das allerbeste. Wie siehst du das Land Rumänien jetzt und müssen wir vielleicht aus deutscher Perspektive unsere Sicht auf Rumänien ein bisschen ändern?
Ja, unbedingt. Also ich sehe dieses Land mittlerweile ganz, ganz anders. Ich finde, man hat sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber Rumänien. Und Vorurteile kommen in der Regel auch nicht von ungefähr. Das kommt schon von irgendwoher. Aber man muss sich einfach immer selbst ein Bild machen. Und ich habe dort so viel Freundlichkeit, so viel Gastfreundschaft erfahren. Menschen, die unglaublich hilfsbereit sind. Viele Menschen, denen es eigentlich gar nicht so gut geht. Die trotzdem totale Freude am Leben haben und auch totale Freude daran haben, zum Handball zu kommen und ihre Mannschaften zu unterstützen, das hat mein Bild schon extrem verändert. Und deswegen habe ich mich dort, glaube ich, auch so sehr wohl gefühlt, weil ich einfach so viel Gastfreundschaft dort erfahren habe. Das ist schon verrückt eigentlich, ja.
Jetzt ist es so, nicht viele sind mehrfach im Interview der Woche hier bei Kreisab zu Gast gewesen, aber ich finde, dass das so ein interessantes Thema war, dass ich da unbedingt nochmal mit dir drüber sprechen wollte, weil diese Zeit in Rumänien eben halt jetzt zu Ende gegangen ist. Was kommt denn noch? Was glaubst du? Was können wir von dir noch erwarten? Was möchtest du von dir selbst noch sehen und was möchtest du noch erleben im Handball?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist tatsächlich auch etwas, worüber ich mir viele Gedanken gemacht habe, so im Laufe des letzten Jahres. Also für mich war klar, dass das Kapitel Ausland ein Ende hat, jetzt nach dieser Saison. Ich habe gemerkt, dass ich schon so dieses sportliche Ziel, was ganz, ganz lange die Olympischen Spiele waren, dass ich das erreicht habe und dass ich danach so ein bisschen, ja, gar nicht wusste, okay, warum trainiere ich jetzt eigentlich noch weiter? Auch wenn sich das total komisch anhört, weil man natürlich im Trainingsbetrieb im Alltag ist und auch noch Spiele hat etc. Aber es ist für mich immer wichtig gewesen, dass ich im Hinterkopf so ein Ziel habe. Warum möchte ich jetzt die Krafteinheit mehr machen als die anderen Mädels aus meiner Mannschaft beispielsweise? Und dieses sportliche Ziel ist so ein bisschen abgegangen. Und deswegen war für mich auch klar, okay, ich glaube, der Handball, der geht jetzt von der Priorität so ein bisschen runter und so dieses normale Leben, was dann irgendwann nach dem Handball leider Gottes kommen muss, das sollte jetzt ein bisschen an Priorität gewinnen. Zudem kam auch, du hast es angesprochen, die geografische Lage von Braila hat es einfach auch relativ schwer gemacht, oder was heißt schwer? Es waren einfach immer lange Reisen. Ich musste erst zum Flughafen, dann musste ich nach Deutschland fliegen und dann noch weiter in meine Heimat, solche Sachen, das ist anstrengend. Irgendwann wird es anstrengend und irgendwann fragt man sich, ist es mir das noch wert? Und dann war eben diese Entscheidung, nein, es ist mir nicht mehr wert und ich würde gerne zurück nach Deutschland gehen und am allerliebsten so nah, wie es geht, an meine Heimat, die in Rheinhessen liegt, also in der Nähe von Mainz. Und ja, so kam es eben, dass Bensheim jemanden gesucht hat für den Kreis und mich gefunden hat. Und ich freue mich jetzt riesig darauf. Ich habe immer noch Lust, Handball zu spielen, auch auf einem ordentlichen Niveau. Ich finde, was Bensheim so die letzten Jahre aufgebaut hat, sieht sehr, sehr gut aus. Und ich glaube auch, dass ich der Mannschaft helfen kann mit meiner Erfahrung und mit meiner Leistungsfähigkeit. Und ich habe jetzt auf jeden Fall auch wieder richtig, richtig Lust darauf, in die Vorbereitung zu starten, nochmal in eine neue Mannschaft zu kommen, zu schauen, wo ist da meine Rolle, wie kann ich da weiterhelfen und dann eben nochmal in der Handball-Bundesliga zu spielen. Und ja, so gesehen ist das jetzt eigentlich ein Perfect Match für mich, um weiter Handball zu spielen, daran Spaß zu haben, aber trotzdem auch noch ambitioniert Handball zu spielen und auf der anderen Seite eben nah an der Familie zu sein und so ein bisschen so dieses Arbeitsleben, was nach dem Handball kommen wird, anzuschieben.
Hast du schon eine Idee, wie dieses Arbeitsleben aussehen könnte?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja Sportmanagement und Wirtschaftswissenschaften studiert während meiner Zeit beim THC. Und für mich ist das gar kein Thema. Ich möchte auf jeden Fall im Sportbereich bleiben und natürlich am liebsten im Handballbereich, weil das einfach auch meine größte Leidenschaft ist. Und es muss sich einfach jetzt zeigen, auf welcher Ebene das stattfinden wird. Wird das Vereinsebene, wird das eher Verbandsebene oder geht es doch in eine ganz andere Richtung? Das finde ich unheimlich spannend, das jetzt so rauszufinden. So konkret kann ich das eben noch nicht sagen. Da fehlt mir noch ein bisschen die Erfahrung. Aber das wird für mich jetzt eine super spannende Zeit und ich bin total neugierig darauf, was ich da so alles kennenlernen werde.
Jetzt tue ich mal so, als wäre ich der sportliche Leiter eines Champions League Teilnehmers und ich sag jetzt mal so, im Dezember habe ich ein Problem auf der Kreisläuferposition. Eine Kreisläuferin hat sich leider das Kreuzband gerissen, bei der anderen sieht's auch nicht so gut aus. Ich habe noch eine junge Kreisläuferin im Kader. Dann rufe ich Maike Schmelzer an und sage, ich habe hier einen anderthalb Jahresvertrag für dich. Du kannst noch mal bei uns in der Champions League spielen. Was machst du denn dann?
Boah, keine Ahnung. Also das kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Das müsste dann darauf ankommen, würde das passen, würde es mit Bensheim passen, alles Mögliche. Also da gibt es so viele Konstrukte, die da irgendwie passen müssten. Ich würde jetzt weder Nein noch Ja sagen.
Also das bedeutet, weil du eben gesagt hast, noch ein bisschen ordentlich Handball spielen, ein bisschen Feuer ist schon noch da.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Feuer ist noch da. Also es ist tatsächlich wieder da, muss ich sagen, nachdem ich eine kleine Phase hatte, in der ich eben meine sportlichen Ziele so ein bisschen verloren hatte. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich jetzt schon richtig Lust darauf habe, nochmal in eine neue Mannschaft zu kommen, da auch meine Rolle zu finden und zu suchen. Und ja, also Handball ist für mich immer noch der beste Job, den ich irgendwie haben kann. Man konnte aus seinem Hobby irgendwie einen Beruf machen. Und das ist schon geil. Und deswegen muss ich sagen, ich habe immer noch Lust, Handball zu spielen, auch auf einem ambitionierten Niveau. Und ich freue mich jetzt einfach darauf, nochmal in der Handball-Bundesliga zu spielen und ja, mal schauen, was da so geht.
Und ich freue mich, dass du dir sehr viel Zeit genommen hast für dieses Gespräch, dass wir über tolle Themen sprechen konnten, dass du wieder in Deutschland in der Halle zu sehen bist. Denn ich glaube, du bist auch eine Spielerin, die die Mädels und Jugendlichen dazu bringen kann, vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr zu investieren, weil du eine Spielerin bist, an der man sich sehr gut orientieren kann. Und man braucht ja eben auch Vorbilder, wenn man selbst etwas erreichen möchte in seiner Karriere. Und ja, dieser Schritt nach Rumänien, das war schon sehr bemerkenswert. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Als das damals bekannt wurde, habe ich gedacht, hui, das ist aber interessant und jetzt sehen wir, was daraus geworden ist. Und ich glaube, du hast es ja eben auch gesagt, die beste Sache, die dir überhaupt passieren konnte, damals diesen Schritt nach Braila dann noch zu gehen. Maike, herzlichen Dank nochmal, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das soll es gewesen sein mit dieser Ausgabe, mit einer sehr speziellen Ausgabe, gar keine Frage. Ich hoffe, ihr habt daran Gefallen gefunden und natürlich solltet ihr auch gucken, dass ihr uns folgt bei Social Media, bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Und eine Ausgabe, die gibt es in dieser Saison noch nach dem Champions League Final Four der Männer. Da seid ihr dann hoffentlich auch mit dabei. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss.